Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 267 und heute wird wieder richtig schön geröstet. Ja, wir werden nicht den Glühwein erwärmen, leider, ja, sondern tatsächlich gibt es ein Depot, welches wir uns anschauen, welches wir mit einem kritischen Auge anschauen und dann auch vielleicht hier und da noch ein paar Meinungen dazu geben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dazu sagst, denn das ist doch ein sehr fragmentiertes Depot. Ja. So wie kann man schon mal vorwegnehmen. Von Anonym.
Ja, wir haben jetzt Mr. Anonym.
Mr. Anonym. Und das wird sicherlich ganz spannend heute. Philipp, ansonsten habe ich heute schon oder durfte ich schon als Testperson für dich parat stehen bei einer Blindverkostung.
Genau, also was ist passiert die Woche? Ich war einkaufen bei einem Discounter und da ist mir aufgefallen an einem, ich glaube man nennt diese Präsenter Displays vor der Kasse. Ja,
genau.
Und da wurde Alkohol angeboten von Diageo, aber dieses Mal nicht mit Coca-Cola, sondern mit der Eigenmarke. Und jetzt dachte ich mir, ist das so gut? Also ist das ja, dass man zwar eigentlich nur so zwei Premium-Marken, Coca-Cola ist ja eine Premium-Marke, nimmt man die und verpackt die natürlich mit so einem, ja, mit so einem Rum oder mit einem Whisky zusammen, macht Sinn. Aber jetzt hat man auf einmal die Eigenmarke und ich war skeptisch. Ich habe erstmal natürlich die Kombo gekauft, den ganzen Beam raus leer getrunken. Schmeckt wie immer. Nein. Also ich habe mir dann die Eigenmarke gekauft. Welche das ist, werden wir jetzt nicht verraten, weil wir keine Partnerschaft mit Lidl haben. Deswegen. Und dann haben wir heute blind verkostet. Und Marcel, es gab einmal Coca-Cola, Pepsi-Cola und die andere Cola. Und du kannst ja jetzt mal sagen, wie es dir geschmeckt hat. Und ob du es sofort erraten hast.
Ja, also erraten haben wir es, ja. Das kann ich ja schon mal vorwegnehmen. Wir hatten das Glück, dass wir da so ein bisschen Ausschlusskriterium machen konnten. Tatsächlich war es anders als gedacht. Ja, da hätte man vielleicht ein schlechteres Bild gehabt. Aber du trinkst ja eh ohne Zucker und das, da kriege ich so ein bisschen meine Grenzen. Aber würde ich so nicht kaufen, aber trotzdem überraschend. Du hast recht.
Genau, also meine Frau hat auch mitgetestet und das Ergebnis war eigentlich überraschend, dass vom Geschmack her Coca-Cola auf Platz 3 war.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht, bei uns allen. Also ihr habt mich danach auch nochmal blind verkosten lassen. Dann ging es weiter. Platz 1 und 2 haben sich gebettelt, PepsiCo und die Eigenmarke.
Ja.
Also super spannend und ich glaube, das ist natürlich richtig stark für Diageo, dass sie jetzt auch in die Kanäle eines Discounters kommen. Ja, weil wer freut sich nicht? Mein Gott, jetzt kann ich mir endlich den Schnaps von Diageo auch leisten.
Genau.
Aber ich glaube, das bringt echt auch ein paar Absatzboosts auch nochmal für Diageo, weil wenn du dann diese, trotzdem, du hast ja dann eine Eigenmarke, kombiniert noch mit einer starken Marke und jeder weiß ja dann auch immer, oh, der ist aber teuer, der Whisky oder der Rum oder diese Spirituose. Und dann ist sie ja natürlich ein bisschen günstiger als in dem Bundle mit Coca-Cola und schon sagt man sich, oh, das gönne ich mir jetzt mal.
Ja.
Also ich glaube, ein kluger Move.
Ja, es wertet zum einen natürlich die Eigenmarke mit auf. Das muss man ja zum einen mit sagen, weil man sagt, okay, wenn die schon im Bundle zusammen sind, hat das ein gewisses Vertrauen, was man natürlich dann sieht, was natürlich auch von den jeweiligen Spirituosenhersteller da eben auch mit repliziert wird. Und auf der anderen Seite gibt es eine Markterweiterung und das werden sie wahrscheinlich bitter nötig haben.
Und es gibt auch Produzenten, Eigenmarkenproduzenten an der Börse und Marcel, so war ich hier sitze, ich werde nächste Woche mal gucken, was man da so an der Börse findet.
Ja,
okay,
absolut,
ich bringe mal ein, zwei mit.
Und der Markt hat sich für Diageo auf jeden Fall erweitert, muss man ja sagen. Ne?
Solltet ihr uns jetzt auf YouTube zusehen, dann könnt ihr natürlich super gerne einmal kommentieren, wenn ihr schon einen Eigenmarkenproduzent kennt. Weil der kommt dann natürlich mit auf unsere Watchlist. Und apropos Watchlist, Marcel, wir haben die Watchlist heute erweitert um das Thema Luxus. Und auch da werden wir natürlich nachher nochmal drüber sprechen im weiteren Verlaufe des Podcasts. Und ich habe eine Luxusmarke gefunden, die direkt vor meinen eigenen Augen, sogar in meinem Schrank, du weißt, in meinem Goldschrank, ist diese Marke auch vorhanden. Aber auch bei Schuhen habe ich sie. Also darüber werden wir nachher mal sprechen. Dann habe ich noch etwas dabei. Wir haben eine richtig starke, tolle Frage bekommen von Max. Also für alle Theoretiker, bleibt auf jeden Fall dran. Weil wir klären mal auf, wie kommt man eigentlich von einer Bruttomarge von plus 62% zu einer EBIT-Marge von 22%.
Minus
22%. Wie ist da der Werdegang? Dann muss ich mit dir über das essen, was ja so meine... Also das Rauchen habe ich ja aufgegeben.
Ja.
Trinken tue ich auch nicht mehr wirklich.
Das eigentlich auch, ja.
Aber ich habe ein Laster. Also kein Laster wie ein LKW, sondern ich habe Eis, ein Eislaster.
Ja, aber also, auch nur zum, im Sommer wahrscheinlich. Nee, ja, nicht mal
nein, das. Wirklich. Ja. Also ich habe, wenn es so heißt, so mein anderer so, ach, ich esse jetzt Schokolade.
Wenn anderen Glühwein trinken, ja. Bist du am Eis, ja.
Und ich bin wirklich, also und geil. Du musst ja. Mich bremsen. Also so, ich kann so ein Ben & Jerry's, das atme ich weg. Ja, wirklich komplett.
Ja, das kann egal, ich bestätigen.
Das ist der Nachtisch vom Nachtisch.
Das kann ich bestätigen.
Da müssen wir natürlich nachher nochmal drüber sprechen, weil bei Unilever sich einiges tut. Hm. Dann muss ich dir ehrlich gestehen, ich habe eine Aktie gekauft und das war ganz lustig, weil wir beide haben telefoniert relativ lang, als ich nach Berlin gefahren bin. Und da habe ich gesagt, oh, ich weiß gar nicht, was ich kaufen soll, das sind meine Ideen. Und zack, Idee mit dir gebrainstormt und schon auch gekauft. Und du hast sogar gesagt, sie wären interessant sogar für unseren Fonds. Also werdet ihr nachher auch erfahren, welche Aktie ich neu in meinem Depot habe, langfristig. Und ich habe einen Tenbagger dabei.
Du vor allen Dingen, ja, das ist ein Ding.
Ich habe einen Tenbagger dabei aus Deutschland. Ich sag mal so, Börsenwert 41,5 Millionen Euro, Umsatz erwartet für dieses Jahr, wir sind im letzten Quartal 46 Millionen Euro und ein Auftragsbestand von 70,5 Millionen Euro. Dazu gibt es noch 3% Dividende.
Verrat nicht zu viel.
Ja, und wir sind positiv beim Cashflow. Wir haben ein KBV von, Marcel, halte dich fest, 1,4. Mhm. Also wirklich spannend. Und dann sprechen wir im Top der Woche über das liebste Thema aller Menschen. Ja, und das ist nicht der Bitcoin. Ich bin ja jetzt offiziell Bitcoin-Bulle. Ja. Aber wir haben mir für 4 Euro Bitcoin gegönnt. I like it, bitches. Flop der Woche. Was habe ich da noch dabei? Ja, Intel. Da müssen wir nochmal kurz drüber sprechen. Und dann stürzen wir auch schon uns auf das Depot. Und ich habe eine Möglichkeit als Investment-Idee der Woche. Auch wieder Luxus. So bin ich auch auf diese Aktie gekommen wegen der Watchlist. Wie man doch ein Luxusunternehmen, eigentlich zwei, zu einem Schnäppchen kaufen kann gemeinsam. Was hast du uns denn heute eigentlich noch so mitgebracht?
Ja, 3 spannende Quartalszahlen habe ich heute mitgebracht, die auch ordentlich am Kurs ja schon eine Reaktion gezeigt haben, kann man durchaus so sagen. Dann gibt es natürlich ein paar Übernahmegerüchte, die ich heute hier mitgebracht habe. Wir haben einen Top der Woche und beim Flop gab es leider ein tragisches Ereignis in den USA. Und ja, da würde ich sagen, Philipp, nicht lang vorschnacken. Wir können direkt nochmal natürlich darauf hinweisen, unser heutiger Werbepartner ist XTB.
Genau.
Und XTB ermöglicht es ja, da auch einen sehr guten und, sag ich mal, übersichtlichen, auch leicht verständlichen und sehr gut handelbaren Depotanbieter darstellen zu können. Und das ist eben schön, man kann da einfach ganz klassisch sein Depot einziehen lassen.
Genau, und man kann sich kostenlos, aber nicht umsonst anmelden. Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Und das Schöne ist, man kann auch hier Chartanalysen, man kriegt News, man kann dann auch gleich investieren, wenn man das möchte. All das ist möglich auf nur einer Plattform, der XTB X-Station. Und diese X-Station werden wir euch gleich 3-mal zeigen. Und das machen wir natürlich mit den Quartalszahlen. Und als allererstes, Marcel, wünsche ich mir, dass du jetzt ganz spontan mir erzählst, warum der Kauf am 17. September 2024 für mein Depot von einem Unternehmen, welches jetzt 48% im Plus ist, innerhalb von nicht mal 3 Monaten, nämlich Salesforce, warum diese Quartalszahlen so mega waren.
Ja, Salesforce hat tatsächlich interessante Zahlen geliefert und das lag eigentlich gar nicht mal so sehr an den prognostizierten Gewinnen. Die hat man sogar ein bisschen verfehlt, ne, wo man erstmal so, gemischte Zahlen. Aber auch im Umsatz eher so in den Erwartungen, also da 8,3% Wachstum auf Jahresvergleich, auch keine wahnsinnige Überraschung. Trotzdem ist der Kurs sehr stark angestiegen und das liegt vor allen Dingen darin begründet, dass der operative Cashflow mit plus 29% auf knapp 2 Milliarden schon angestiegen ist. Die Umsatzprognose für das laufende Quartal angehoben wurde für das Gesamtjahr, auf 37,8 bis 38 Milliarden Dollar, auch sehr gut. Und ja, wenn die Prognoseanhebung auch noch dabei ist, dann ist das natürlich etwas, was Anleger gerne feiern. Und da hat sie auch herausgestellt, lieber Philipp, wir haben auch darüber gesprochen, dass sie KI-Gewinner sind. Ja, sie haben ja diese KI-Agenten, die sie ihren Kunden bereitstellen, also sprich das, was man eigentlich so unter einem
Agent Force.
Die Agent Force.
Also so ein bisschen wie bei Matrix, oder?
Genau, so ähnlich wie also diese Chatbots, die man so kennt, nur besser und lösungsorientierter.
Es gibt noch viel mehr dazu. Ich kann nur empfehlen, der Podcast von Mad Money, von Jim Cramer, weil er hat immer die Großen. Er hatte die Woche den CEO von CrowdStrike im Gespräch, aber auch Mark Benioff. Und dann haben sie genau über diese Agent Force gesprochen, Marcel. Und da war das richtig krasse. Sie haben dann so über Beispiele gesprochen, also Shark Ninja. Ja, wenn du jetzt irgendwas suchst, dann und du willst dann im Support dich unterhalten mit einem Chatbot. Aber zum Beispiel auch sind sie Partner von zum Beispiel dem London Heathrow Airport. Also wenn du ankommst irgendwo, und das habe ich tatsächlich auch in Frankfurt, ich werde da mal Screenshots euch machen, dann kriege ich gleich eine Push-Up-Nachricht auf mein Telefon. Sie sind jetzt da und da, sie müssen da zum Gate gehen etc. All das macht Salesforce. Und Salesforce rechnet hier ab je Anfrage. Und ja, das ist natürlich richtig krass.
Also bildlich mal übersetzt, wenn einer bei Shark Ninja ein Produkt gekauft hat, keine Ahnung, Fritteuse oder irgendwas,
ja,
und dann eine Frage zum Produkt hat, geht er auf die Website, schaut sich dann eben gibt dann einfach diesen Chat ein, was im Prinzip ja sonst immer so ein Abklapfen war von irgendwelchen Fachbegriffen, ist tatsächlich so eine konkrete Frage. Der Chatbot kann automatisiert die richtige Antwort auch umfänglich geben und ja, für jede Anfrage verdient dann Salesforce mit.
Oder anderes Beispiel, wenn wir jetzt beim Airport London Heathrow sind, du landest, willst aber umsteigen und weißt gar nicht, wie du zu deinem Gate kommst, du gehst auf die Webseite und dann fragst du auch da wieder den Bot, wie komme ich zu Gate A007.
Ja. Und dann geht das ganz einfach und jedes Mal verdient Salesforce mit. Und das ist natürlich ein cooles Geschäftsmodell und das zeigt sich jetzt immer mehr. Und das hebt natürlich auch CEO Mark Benioff im anschließenden Call der Quartalszahlen hervor und sieht da auch wirklich, wie das ganze Thema die Wirtschaft und auch die globale Arbeitswelt revolutioniert. Denn was natürlich beim Endkundengeschäft funktioniert, funktioniert natürlich auch beim B2B. Und das ist natürlich schon sehr spannend, dass man da, ich sag mal, ein relativ hohes Volumen erzielen kann in relativ kurzer Zeit. Also echter Mehrwert.
Und das ist etwas, Marcel, wo ich sagen muss, ich freue mich total drauf, weil, machen wir uns mal nichts vor, je besser diese KI ist, desto besser sind sie als der menschliche Support.
Ja, klar.
Weil wenn du so ein breites Feld immer in diesem Support, und heutzutage ist es ja oft so, das wissen ja viele gar nicht, dass wenn du bei einem Callcenter, also irgendwo auf einer Kundenhotline anrufst, Beispiel jetzt Unternehmen A, dann kann es sein, dass dieser Agent, der da sitzt, auch für B, C und D noch zuständig ist und er kann gar kein spezifisches Fachwissen haben. Aber das hat natürlich ein Agent Forstler, also die KI, die hat natürlich dieses Fachwissen und somit habe ich natürlich auch noch ein besseres Vertrauen zu dieser Marke. Beispiel, was mir diese Woche im Hotel in Köln passiert ist. Ich sitze morgens beim Frühstück, sitze am Tisch. Da kommt eine Person, die dort arbeitet in dem Frühstücksrestaurant und sagt, möchten Sie ein Omelette? Ich sage ja und sie geht weg. Und dann bin ich nochmal kurz hinterher, habe ihr gesagt, ich hätte gern ein All-In-Omelette. All-In, also alles, was geht, rein da.
Schokolade.
Genau.
Gurken.
Ja,
alles. Was man finden kann. Ja?
Saure Gurken. Genau. Und da sagt sie, ja, mache ich, ja. Und du hast schon gemerkt,
hast sie noch nie gehört.
Nicht zugehört. So, 3 Minuten später kommt aus der Küche die Köchin zu mir an den Tisch und fragt mich, was möchten Sie denn alles in Ihr Omelette? Das wäre mir mit einer KI nicht passiert. Nee. Ja, aber das gibt es ja auch oft, diese Technologien, du bestellst gleich am Platz, du kriegst es direkt. Also, ja. Und das schafft Vertrauen und Sympathie natürlich auch zu einer Marke. Und man sieht einfach, dass dieses Thema dann natürlich die Kundenzufriedenheit, weil ich habe mir dann gedacht, ist die doof? Oder warum will sie ihre Kollegin, muss jetzt extra wegen ihr kommen? Das also hat gleich ein schlechtes Bild drauf geworfen und das passiert dir mit der KI eigentlich nicht.
Ja gut, die vergisst halt nichts, ne? Oder ja, kommt oder da natürlich auch nicht durcheinander mit irgendwelchen Sachen oder kennt vielleicht bestimmte Begrifflichkeiten nicht. Ne? Das kann ja da viele Gründe haben, aber das ist natürlich eine gewisse Zuverlässigkeit.
Die Aktie von Salesforce, Marcel, auf unserer Watchlist ist sie natürlich auch und wir haben ja 81 Plätze zu vergeben, ja? Und Salesforce ist auf Platz 2. Ja. Nur noch 0,27% vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Ihr könnt euch die Watchlist kostenlos, aber nicht umsonst anschauen. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und gehen wir es mal kurz durch. Die Bruttomarge, brutale 75%. Die operative Marge, sie klettert immer, ja, weil sie jetzt auch mehr Cashflows mehr generieren, mehr Gewinne. Aktuell noch bei 14%. Die Kapitalrendite gerade mal bei 6%. Aber auch das wird natürlich alles effektiver, je besser die Cashflows werden. Interest Coverage 0, oh mein Gott, sie sind nicht in der Lage, keine Schulden zu bezahlen, richtig, weil sie keine Schulden haben. Und dazu noch eine Cash Conversion, also die Möglichkeit, Free Cashflows zu generieren, liegt bei 229%, das ist natürlich im Moment enorm, weil sie jetzt skalieren, das wird runterkommen auf ein entspannteres Level und die Gewinnrendite ist natürlich nach so einem Anstieg, ja, den wir hier gesehen haben, jetzt nur noch bei 1,16%. Und du musst dir mal vorstellen, Marcel, ich persönlich bin ja 48% im Plus und das 52 Wochen tief ist 42% entfernt. Also ich bin wirklich so gefühlt am Tiefpunkt mit eingestiegen damals. Und das war damals nicht fundamental oder Charttechnik. Das war einfach nur, als ich gesehen habe, wie mehr und mehr unsere Firma in dieses Thema jetzt reingezogen wird. Und ich hoffe, dass wir die Agent Force auch bei uns kriegen.
Ja, so ein Mehrwert, ne?
Das ist ein mega Ding, ja, weil wenn ich bin ja so der Spezialist und wenn ich nicht erreichbar bin, dann kriegen die teilweise, wenn ich mal im Flugzeug bin oder ich bin in Meetings, dann kriegen die unsere Kunden, die auch wichtige Antworten oder Fragen haben, teilweise 4-5 Stunden gar keine Antwort. Und da ist doch, wäre doch so ein KI-Assistent mega.
Ja,
klar. Stell dir mal vor, jemand schreibt mir bei WhatsApp oder ich könnte, und dann könnte ich da die Agent Force zum Beispiel nutzen, ja, und dann kommt, hallo, ich habe das und das Problem, Philipp, kannst du mir helfen? Und dann kommt als Antwort, Philipp ist gerade im Meeting, das und das sind die Lösungsvorschläge von der Agent Force, wäre da mega.
Ja klar, vor allem kann sich nicht irren, ja, also sind einfach faktenbasiert gelernt auch, ne? Das ist ja alles,
also dieser riesen Mehrwert. Wie ich da.
Genau, richtig, ne? Du kannst dich sowieso nicht irren, das wissen wir ja, aber tendenziell dann erst recht nicht. Ja. Ne? Mit der also, Unterstützung nee, kannst du
also das durchleiten. Also ich würde das super gerne annehmen.
Ja, na klar. Wer nicht, wäre ja auch Quatsch, das nicht zu tun. Ne? Insofern, nee, bin ich ganz bei dir, gefällt mir auch gut. Ich habe mal geschaut, knapp 80% im Plus seit meinem Einstieg, ich glaube auch schon 2 Jahre her.
Überlegst du zu verkaufen?
Nein, auf gar keinen Fall. Also wirklich eine tolle Position mittlerweile und so, gerade solche Ergebnisse sind ja genau der Grund, warum ich gekauft habe. Nicht nur die Dividende, die jetzt natürlich also nach und nach steigen wird, wenn auch der Schalter jetzt umgelegt wird auf mehr und mehr Gewinn. Weil Salesforce hat ja lange Zeit Verluste gemacht, was daran lag, dass sie eben weiter Marktanteile gesichert haben und seitdem jetzt ein paar, ja, muss man schon sagen, die letzten 2 Jahre schalten sie ja voll um auf Gewinne, Cashflows, steigern. Und das kann man jetzt schön auch am Kurs sehen, dass der eben schön mitläuft. Deswegen die bin ich zufrieden.
Nächste Dividende gibt es jetzt auch dann schon wieder bald und sie dürfte dann auch bald erhöht werden. Aber Marcel, ich hatte es ja schon zu dir gesagt, der Kurs ist ja kurz am 52 Wochen hoch. Und erzähl uns doch mal hier bei der XTB X-Station, was denkst du, wie geht die Reise weiter und lohnt sich jetzt ein Einstieg, lohnt sich ein Warten, lohnt sich ein Sparplan? Ich glaube, wir sind uns einig, verkaufen lohnt sich hier nicht.
Genau, richtig. Also klar, es sieht erstmal so aus wie ja, jetzt auf dem Allzeithoch, das tut natürlich erstmal weh auf den Blick für einen Einstieg, aber man muss sagen, dieses Gap, was hier entstanden ist, auch wenn das vielleicht nochmal geschlossen werden könnte, sprich Richtung $320, aktuell befindet sich die Aktie bei $360 und dieser Sprung war natürlich aufgrund der starken Quartalszahlen, zumindest der guten Aussichten, begründet. Die Aktie konnte sich ja in den letzten Monaten auch erholen. Sie hat ja mal eine zwischenzeitliche Talfahrt gemacht. Das hatte ich ja auch nochmal nachgekauft. Das hat mir persönlich auch Freude bereitet jetzt im Nachhinein. Und man sieht auch eine schöne Tassenbildung und dann jetzt eben der Ausbruch aus dieser Konsolidierungsphase, die es 2-3 Monate gehalten hat. Und das ist zumindest ein Zeichen, dass die Rallye weiter sich fortsetzt, auch wenn es vielleicht kurz nochmal einen Rücksetzer geben könnte und diese Lücke geschlossen wird. Aber tendenziell ist hier der Weg nach oben frei und deswegen kann man nur Chapeau sagen und ein gewisser Bohrgraben ist sicherlich zu erkennen.
Und das Schöne ist, der CEO Mark Benioff hält ja noch einige Aktien und wird ja im Großteil jetzt von Dividenden bezahlt und das ist natürlich für mich auch der Indikator, dass die Dividende von Salesforce ordentlich angehoben wird, jetzt auch in den nächsten Jahren und Quartalen.
Ja, Skin in the Game kann man dazu sagen. Pure Storage ist das nächste Unternehmen, worüber ich mit dir heute sprechen möchte. Ein Unternehmen, welches sich damit beschäftigt, man muss schon sagen, Speicherkapazitäten an die jeweiligen Unternehmen zu verkaufen, auch teilweise zu vermieten. Sehr spannendes Geschäftsmodell insofern, weil natürlich das ganze Thema KI auch für Pure Storage interessant ist. Und sie sind zwar mit ihren Produkten teurer als der Wettbewerb, aber sie erfahren eben auch eine erhöhte Zusage, weil sie auch technologisch gewisse Vorteile bringen. Und das liegt unter anderem im Design, dass sie da mit ihren Direct-Flash-Technologien tatsächlich sehr weit vorne sind und auch die schon bei einem von den 4 größten Hyperscalern auch an sich die Branchenneuheiten, die Sachen, die sie eben mitbringen an Produkten, direkt mit verbauen lassen. Und das ist schon sehr, sehr gut. Da ist auch der CEO und Vorsitzende sehr stolz drauf. Der Ausblick lag deutlich über den Erwartungen und die wiederkehrenden Umsätze waren bei $1,6 Milliarden. Die Aktie konnte 23% zulegen, Philipp. Das heißt, ein richtig schöner Auftrieb. Und ich hatte sie ja schon öfter auf der Watchlist, schon länger Zeit, weil ich eben genau dachte, Mensch, die ganzen Daten, das muss doch irgendwo alles gespeichert werden. Und da bietet es sich doch an, hier mit einem zu gehen. Die Frage ist nur, wo ist hier der Vorteil und wie kann man auch da den Vorteil erkennen? Und das meiste ja nur an den Zahlen, an den Entwicklungen des Unternehmens. Und hier muss man sagen, eben Ergebnisseitig hat man deutlich überperformen können, auch umsatzseitig konnte man die Erwartungen übertreffen. Mit 9% Wachstum kein wahnsinniger Hammer, aber schon besser als erwartet. Und hier, glaube ich, ist es immer noch schwer, einen richtigen Branchenleader zu finden, gerade für das ganze Thema der Speicherung. Aber ich glaube, alle werden so ein bisschen, also die da halbwegs gut drin sind, ja, ein Pure Storage wird wahrscheinlich nicht nur teurer, sondern auch besser sein in gewissen Punkten. Ist es so, dass natürlich all die mit profitieren. Ja, wir haben das ja auch bei den Arbeitsspeichergeschichten von Micron. Das sieht man ja auch, dass sie tendenziell davon profitieren, auch in den Quartalszahlen. Und ich bin gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt. Der Ausbruch, diese 23%, sind natürlich sehr, sehr schön. Und auch da können wir gerne mal in den Chart reinschauen. Die sind nämlich sehr, ja, unter sehr hohem Volumen natürlich auch ordentlich angestiegen und vor allen Dingen auch sehr bullig geendet. Also die Kerze startete noch tiefer und ging dann tatsächlich im Tagesverlauf noch weiter und weiter und hat dann noch weitere $7 herausgearbeitet. Also top für die Woche, muss man sagen. Und da hat Pure Storage ordentlich zugelegt, nachdem sie eigentlich relativ lange seitwärts gelaufen sind. Und der Markt hat hier den Vorteil noch nicht richtig erkannt. Aber jetzt für alle, die es auf YouTube und auch bei Spotify sehen, man kann sagen, ein mittelfristiger, kurzfristiger Abwärtstrend hatte sich eben gebildet und da konnte man schön eine Linie ziehen, um diese auch zu sehen.
Also du ziehst jetzt auch gerade hier in der für alle, die es mal sehen wollen.
Genau, das heißt, dass die Hochs verbunden werden miteinander, das ist so die Trendlinie, zu einem Ausbruch führt, wenn man drüber geht. Und dann kamen diese Zahlen und der Ausbruch mit hohem, mit einem richtigen Knall ist dann stattgefunden und dann eben auch bis zum Allzeithoch fast durchgezogen. Sehr bullisches Signal, auch wenn die Aktie jetzt kurzfristig nochmal runterkommen wird, aufgrund kurzfristiger Gewinnmitnahmen, wird es dann durchaus ein Impuls sein, der dazu führt, dass es weitere Kursgewinne gibt über die nächsten Wochen und Monate. Und das ist sehr wahrscheinlich nach so einem sehr fulminanten Ausbruch. Insofern kann man sich hier bei Pure Storage durchaus auf ein paar Wochen mit guten Renditen freuen. Sollte es so weitergehen mit der Story, ist das vielleicht auch etwas, was die Aktie neu bewerten lassen kann, auch wenn sie nicht billig ist. Und ich glaube, da kommst du mit den Fundamentaldaten sicherlich auch nochmal um die Ecke und wirst das bestimmt bestätigen, dass sie nicht billig sind.
Ja, schauen wir mal auf die Watchlist. Also wir haben eine wunderbare Bruttomarge von 71%, aber die operative Marge, da müssen wir nochmal gucken, liegt bei 1,89%.
Schon.
Das ist nicht viel, ja.
Das ist nicht viel.
Die Kapitalrendite nur bei 2,65% und die Interest Coverage, sie scheinen eine hohe Verschuldung zu haben, nämlich bei 7. Das finde ich relativ viel. Also wenn du nur mit deine Zinszahlungen sozusagen nur vom 7-fachen des EBIT gedeckt sind. Sie haben eine schöne Cash-Conversion, sie können gutes Cash generieren, aber auch die Gewinnrendite ist natürlich jetzt nach dem Sprung nur bei 0,31%. Für mich persönlich wäre es nichts, aber
wer sich
besser auskennt, why not, mein Gott.
Ja, richtig, genau. Also bin ich jetzt auch, also ich würde es ja auch nicht investieren, auch nach diesen Zahlen nicht, weil mir hier noch diese Branchenleadership einfach fehlt. Dann würde ich lieber erstmal wegbleiben in dem Falle, aber tatsächlich bin ich da ganz bei dir, dass da noch ein paar Hausaufgaben zu machen sind und ob sie da wirklich führend sind. Ich vergleiche sie ein bisschen mit Micron. Das ist auch so, da sehe ich den Burggraben nicht. Da sehe ich zwar, dass sie mit profitieren, aber es ist noch nicht ausreichend, um dabei sein zu wollen. Da bin ich lieber bei anderen, die tatsächlich besser mit profitieren, mit an Bord. Dann ein Unternehmen, welches auch viele vielleicht gar nicht so kennen, ist Marvell Technologies, Kürzel MRVL, hat ebenfalls wirklich hervorragende Zahlen gebracht, gewinnseitig übertroffen und auch im Umsatz konnte man 7% zulegen. Es ist ein Halbleiterhersteller für bestimmte gewisse Themen und auch sie merken das Thema KI tatsächlich in ihren Büchern. Und die Aktie sprang um 24% auf ein neues Allzeithoch, schauen wir auch gleich nochmal im Chart drauf und sie sind direkter Konkurrent zu Broadcom. Also wirklich 1:1 sind sie im Wettbewerb mit den Unternehmen und beide wissen wir ja, dass beide Aktien sehr gut laufen. Also Marvell Technologies läuft sehr, sehr stark, ist ein echter Bulle am Markt und auch Broadcom ist hier keine Überraschung. Und auch hier muss man sagen, KI von den 1,5 Milliarden US-Dollar, die sie gemacht haben in diesem Quartal, sind 1,1 Milliarde und das sind 100% fast mehr als im vergangenen Jahr. Dank KI-Chips. Ne, das ist schon wirklich beachtlich, wenn man bedenkt, wenn die das ganze Thema KI nicht hätten, wo würden die gerade stehen? Ne? Also das ist schon irgendwie auch beachtlich, denn sie bedienen noch den Privatkundengeschäft, da läuft es nicht so gut, minus 43% und die Carrier-Infrastruktur sogar minus 73%. Also die anderen Segmente, klar, die sind jetzt klein, ne, wenn man es vergleicht mit dem KI-Thema, aber da können sie froh sein, dass sie dort die Nase vorn haben. Für das Q4 hat man $1,8 Milliarden prognostiziert. Die Bruttomargen zwischen 50% und 60% können Sie sicherlich auch sehen lassen. Ich glaube, da kannst du dann auch gleich noch was dazu sagen. Und sie sind ja weiterhin mit dem Gesamtwachstum von 19% fürs Jahr im Mittelwert in der Prognose und das ist ja schon ordentlich. Und sie rufen auch und sie sehen auch einen Beginn einer Beschleunigung und eine neue Wachstumsära für Marvel, so der CEO. Das ist natürlich vollmundig, wenn das aufgeht, ist ja natürlich auch weiterhin mit Kursgewinn zu rechnen, auch wenn die Bewertung sicherlich nicht ganz ohne ist.
Naja, man muss dazu sagen, dass Marvel die letzten Jahre nie wirklich Geld verdient hat. Ja, also ja, genau, immer verlustreiche Geschäfte.
Ja, sie sind an einer anderen Position als Broadcom. Ne? Genau. Broadcom ist viel weiter, viel gesetzter in dem ganzen Geschäft. Und Marvel ist, sag mal, so eher in diesem Bereich, ich muss Marktanteile gewinnen, ich muss überhaupt mein Geschäftsmodell so richtig in Fahrt bringen und da neue Wachstumsären finden. Und das,
Sie haben keine wirklich hohe Verschuldung, aber persönlich glaube ich, Marcel, hier ist schon sehr viel Fantasie eingepreist. Bei einer Marktkapitalisierung von 102 Milliarden Dollar.
Genau, so klein sind sie nicht, ne?
Genau, wenn man einen Umsatz von gerade mal 5,75 fürs Gesamtjahr macht. Puh, also ich weiß es nicht. Ich persönlich bin froh, dass ich bei Broadcom investiert bin. Würde persönlich jetzt hier nicht auf das Pferd Marvel Technologies setzen, aber natürlich 386% ja in den letzten 5 Jahren ist ordentlich. Vergleichen wir das mal kurz mal mit Broadcom. Wäre vielleicht auch mal interessant.
Absolut, ja.
Wo stehen die beiden im Vergleich? Im Einjahresvergleich hat Broadcom 84% gemacht. Marvel hat jetzt nach dem Sprung 127% gemacht. Auf Sicht von 3 Jahren hat Marvel 33% gemacht, Broadcom 200% und bei 5 ist sogar Broadcom noch besser. Ja. Also mit 447%, was ich persönlich jetzt gar nicht gedacht hätte. 386% bei Marvel. Gucken wir nochmal auf 10-Jahres-Sicht. 1600 Broadcom zu 731. Und also ich brauche sie nicht.
Okay, also die 10-Jahres-Vergleich finde ich nicht ganz fair, weil natürlich Marvel ganz anderen Rhythmus ist, also ganz anderen Lebenszyklus des Unternehmens. Gehe aber die 3 und 5 Jahre natürlich voll mit, auch in der Argumentation. Und was bei Broadcom natürlich auffällt, was auch viel mehr Spaß macht für jeden, der anlegt, dass die Range, das Hin und Her, ist bei Marvel deutlich größer. Ja, sie sind sehr viel stärker in der Volatilität und da ist Broadcom viel stabiler gelaufen und das tut natürlich dem Anleger immer so ein bisschen auch besser. Ne? Da hat man nicht so diese Phasen, wo man plötzlich mal 30-40% ins Minus rutscht. Das ist dann zumindest seltener bei Broadcom, als das jetzt bei
Broadcom
Marvel
ist gesetzter. Schauen wir uns die Umsätze an. Ja, also das macht nichts. Aber jetzt lohnt es sich natürlich nochmal, hier auch einzuschalten, nämlich auch auf der XDBX Station. Und da sehen wir natürlich auch nochmal hier den Chart von Marvel. Was sagst du uns denn dazu?
Ja, also was soll man sagen? Also der Chart gibt einen recht und alle, die investiert sind, freuen sich natürlich über diesen Anstieg. Und auch hier hat sich natürlich erstmal eine Lücke gebildet, die es wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten zu schließen gilt, weil auch immer wieder Gewinnmitnahmen da natürlich jetzt einsetzen. Sicherlich auch aufgrund der hohen Bewertung, das darf man auch nicht vergessen. Und hier wird es spannend, wenn die wieder runterkommt und dann auf die 98 trifft, was ja so das letzte Hoch war, dann kann es sein, dass die Aktie sich so langsam wieder rappelt und dann eben in Richtung Norden weiterzieht. Auch wenn die Bewertung hoch ist, aber das haben wir ja bei anderen Unternehmen auch, werden wir also sehen. Generell ist der letzte Anstieg aber immer dynamischer geworden und jetzt, ich sag mal, in dieser Spitze geendet, was jetzt zumindest nicht danach schreit, einzusteigen frisch, sondern vielleicht noch ein bisschen abzuwarten, bis wirklich hier dieser Rücksetzer kommt, denn auch der hat dann eben 10-15% mit sich, ne, das darf man auch nicht ganz unterschätzen und dann hat man da vielleicht auch bei erneuten Schwung den besseren Einstieg gefunden.
Wir möchten natürlich an dieser Stelle recht herzlich jeden einladen, der jetzt sagt, boah Jungs, ich habe eine mega geile Idee für ein Unternehmen. Kommentiert das auf YouTube, schreibt uns auf Instagram, wir diskutieren alles oder kommt natürlich in unsere WhatsApp-Gruppe. Für 4 Euro im Monat für einen Kaffee seid ihr mit dabei und denkt bitte daran, schaut in die Shownotes, MVI Weihnachtsfeier, kommt bitte alle zahlreich mit dazu am 20.12. am Abend ist es soweit.
Genau, richtig. Und wer sich für die X-Station 5 interessiert von XTB, der kann natürlich gerne in die Shownotes drehen.
Richtig.
Mal draufklicken, einfach mal informieren. Und wenn es jemand für richtig gut findet, dann einfach mit
das
kostenlos
Coole ist,
reingehen.
Man kann sich ja natürlich da auch kostenlos dann anmelden, da auch eine Chartanalyse mal üben etc. pp. Und einfach mal gucken, wie würde sich denn hier auch was entwickeln. Marcel. Genau. Wir haben eine Frage bekommen von Max, ja? Und Max hat gefragt, wie ist es möglich, dass aus einer Bruttomarge von 62% eine EBIT-Marge von minus 22% werden kann? Wir machen das heute an dem Beispiel fest, welches er uns genannt hat, nämlich der CETA Global Holding. Ich persönlich habe von denen noch nie etwas gehört. So wie ich es verstanden habe, sind sie ein Anbieter einer Cloud-Marketing-Plattform. Kennst du sie? Kannst du das so bestätigen?
Ich kannte ich vorher auch noch nicht, habe ich mir auch angeschaut und tatsächlich ist es das. Und wer sagt, Mensch, was ist das für eine volatile Geschichte? Das liegt vor allen Dingen an einem Short-Seller-Report, der erst vor kurzem rauskam und deswegen ging die Aktie mal stark in die Knie und dann doch wieder hoch. Also sehr volatil aktuell, aber sie sind genau das, ein Cloud- oder eine Cloud-Marketing-Plattform. Genaueres findet man natürlich immer auf der Website und kann sich da ein genaueres Bild machen von diesem Unternehmen.
Also, lieber Max, es ist ganz einfach und ich versuche jetzt auch hier nicht zu technisch oder zu fundamental zu werden.
Hol in der uns Erklärung. Ab.
Umsatz von CETA, 728,7 Millionen Euro Dollar. Jetzt geht es natürlich darum, wie kommen wir runter zum Gewinn, und da ziehen wir einfach ab erstmal die Kosten für den Umsatz. Also, was kostet es mich, Umsatz zu produzieren oder zu erzielen? Und das sind bei CETA 274,5 Millionen US-Dollar. Das heißt, wir haben einen Bruttoumsatz von 454,2 Millionen Dollar. Das ergibt somit dann eine Bruttomarge von 62,33%. Von diesem Bruttoumsatz gehen jetzt sämtliche Kosten runter, die man hat, um das Business, um das Geschäftsmodell zu betreiben. Also nicht um das Produkt zu erstellen, sondern um das Geschäftsmodell zu betreiben, die sogenannten Betriebskosten oder auch operative Kosten. Und diese können natürlich sein: Forschung und Entwicklung, Gehälter, Mieten, Investitionen, Abschreibungen und Marketing. Und diese belaufen sich bei CETA auf 1238,8 Millionen Dollar, also 1,2 Milliarden Dollar. Und wenn wir jetzt von diesem Umsatz das natürlich abziehen, kommen wir auf ein operatives Ergebnis, das sogenannte EBIT, also Gewinn vor Steuern, von 164,6 Millionen minus. Und somit haben wir eine Marge von minus 22,59%. Persönlich, ich kenne das Unternehmen nicht. Das ist etwas, was meistens Wachstumswerte haben. Da kann man immer noch mal gucken, egal wie das Ergebnis ist, wie ist denn der Cashflow? Also wenn der positiv ist oder kurz vor Break-Even, dann kann sich das Unternehmen schon selber finanzieren. Tendenziell ist es so, gerade sind bei CETA die Kosten deutlich höher als der Umsatz.
Oft um Marktanteile zu gewinnen, um das vielleicht mal in Kontext zu setzen. Genau. Warum macht man das? Also weil man natürlich Wettbewerb hat, jetzt legt man viel Marketing rein, um überall gesehen zu werden, ne? Um wahrgenommen zu werden von den potenziellen Kunden, und das kostet halt richtig Geld, und das ist eins der Gründe. Und natürlich auch steigende Personalkosten, die natürlich richtig dann bei Wachstum auch wieder eintreten. Man muss mehr und mehr anstellen, um das, um den Kundenansturm im Prinzip zu bewältigen, und da kommt auch schnell mal sowas zustande. Und weil wir kurz die Brücke schlagen können, Salesforce hat das jahrelang so gehabt,
genau,
bis sie jetzt eben den Schalter umgelegt haben, und die hatten aber Cashflow natürlich positiv und waren aber auch davor oder vor einigen Jahren, also es war schon wieder ein Stück her und auch, ne, aber so ging es mal los.
Es geht natürlich auch daran zu skalieren, ja, also um dann sozusagen, wenn du eine Person einstellst, die dir dann einen Revenue Expansion hat, also deutlich mehr Umsatz und Gewinn für dich als Unternehmen erzielt oder Cashflows als das, was sie dich kosten. Und irgendwann kommt dann dieser Break-Even und da macht es halt richtig Spaß, wenn man die richtigen Unternehmen pickt. Mir ist das einmal bis jetzt gelungen, das war bei CrowdStrike. Also sie waren auch Verluste geschrieben, keine positiven Cashflows, aber ich habe an die Story geglaubt. Dann hat man natürlich eine riesen Upside, die man mitnehmen kann. Also ein riesen Marsch. Das muss man sich trauen und man muss sehr confident sein. Ob das jetzt bei CETA für mich so ist, wage ich zu bezweifeln, weil ich kenne das Geschäftsmodell. Ich möchte auch jetzt hier nichts groß zu der Aktie sagen. Sie haben positive Cashflows, das ist schon mal gut. Aber nichtsdestotrotz bin ich mir nicht sicher, ob digitales Marketing etc. Ich bin da ja immer so, du weißt, sehr einfach strukturiert. Für mich ist Marketing mein Google-Investment, also meine Alphabet. Und ich glaube, wer es digital richtig zielgruppenorientiert haben möchte, der kann, wenn er sich gut damit beschäftigt, das ganz easy peasy auf der Alphabet-Plattform machen.
Ja, gut, wir kennen ja die, also wie genau, gesagt, also Cloud-Marketing-Plattform kann ja vieles heißen. Ich glaube, wer da sich ein richtiges Bild draus macht, der kann es dann auch besser greifen als wir. Jetzt haben wir jetzt nicht so tief reingeschaut in das Geschäftsmodell, weil es ja erstmal nur um die Frage ging. Tendenziell kann man das ja mal machen, aber generell gibt es natürlich da viele, viele Anwendungen, ne? Auch viele Wettbewerber, die gegebenenfalls dahingehend auch mit eine Rolle spielen. Und HubSpot, auch wenn es die wieder was anderes anbieten, sind ja ein Beispiel, wie es gut läuft, ne? Also das gibt da sicherlich gute Beispiele für. Und vor ein paar Jahren, also mal so 2021 und so gab es sehr viele Unternehmen, die noch genau sowas hatten, ne? Also eine Bruttomarge, die positiv war und eine, ja, ob, also eine EBIT-Marge, für die ja halt deutlich negativ war, ja, bis dann die Zinsen eben angestiegen sind, weil das war dann eben auch der Knackpunkt, warum viele dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt langsam ein bisschen ankurbeln, dass eben der Markt uns nicht abverkauft, weil eben die hohen Zinsen da stark zur Last gefallen sind. Das hat sich eben jetzt geändert und gewandelt. Jetzt gibt es eben nicht mehr ganz so viele davon, aber zählt das eines der Beispiele, wie es eben noch ist.
Ich glaube, ganz salopp sagen, kann man sagen, wie entsteht eine negative EBIT-Marge, wenn die Kosten höher sind als die Gewinne und die Umsätze.
Als die Einnahmen, ja. Genau, dann im Prinzip ist es einfach. Ein Unternehmen, was in einer ganz anderen Phase des Daseins ist, ist natürlich die Aktie von Hershey. Und hier gibt es wieder mal Gerüchte, und zwar, dass sie vielleicht übernommen werden, Philipp. Nicht das erste Mal, denn laut Gerüchten könnte Hershey Übernahmekandidat sein. Und hier scheint es konkrete Verhandlungen auch schon zu geben. Ein Kandidat wurde offiziell nicht benannt, aber 2016 war das letzte Mal, als Mondelez es versucht hat, für 23 Milliarden in Bar und teils in Aktien zu bezahlen. Das hat damals nicht geklappt, weil die Eigentümer von Hershey selber, also so ein Trust von Hershey, der war damals dagegen und ist eben doch dann sehr bestimmend. Das hat also damals nicht geklappt, aber aufgrund der aktuellen Kursschwäche von Hershey sind sie gerade immer noch 36,3 Milliarden Dollar wert. Also 2016 hätte sich es gelohnt, diese Übernahme, kann man fast schon sagen. Aber jetzt wäre natürlich hier der Aufpreis auch nicht ganz ohne. Es wäre eine richtig große Übernahme, kann man auch nicht meckern. Also schon sehr, vom Marktvolumen her schon nichts Kleines mehr, ne? Ja. Aber ob das durchgeht, ich glaube, da wird es schwierig. Trotzdem eine spannende Nachricht, die den Kurs vor allen Dingen nicht bewegt hat bei Hershey. Das überzeugt dann auch nicht, weil häufig ist ja so, dass man dann eigentlich, wenn man so ein bisschen Gerüchte hat mit Übernahme, dass der Kurs natürlich dann teurer wird, weil meist ja auch ein gewisser Obolus draufgezahlt wird auf die aktuelle auf den aktuellen Marktwert. Und das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Also bleibt es hier spannend.
Also krass, ja, weil wie du schon sagst, eigentlich bewegen sich ja die Aktien und Hershey ist fundamental natürlich auch richtig stark. Man braucht viel Geduld bei diesem Thema, weil natürlich der Kakaopreis enorm hoch ist und auch sehr zyklisch. Unilever sucht ja bekanntlich seit März 2024 nach einem Käufer für das Eisgeschäft und findet niemanden. Und jetzt?
Ja. Warum nicht du? Ben & Jerry's Freund, du kannst
ich versuch's schon.
Kauf die Butze.
Ich versuch's schon.
Dann können wir jedes Mal ein Eis essen. Und du zwei.
Das ist ja gut, ja. Aber dann bin ich hier bald nicht mehr da, weil ich Novo Nordisk Platinum-Kunde bin.
Kann sein, ja.
Jetzt wurde aber der Verkauf buchstäblich auf Eis gelegt. Da-da.
Wow.
Die Sparte steht nämlich für 15 Milliarden Euro Umsatz und hat Marken wie Ben & Jerry's und Marken noch mit dabei. Nur ist das Problem, wer zum Teufel will sowas kaufen?
Du, ja? Ich sag ja.
15 Milliarden Euro, da brauchst du schon. Also erstmal brauchst du ein enormes Know-how für die ganze Logistik. Lieferketten, das ist ja alles tiefgekühlt, ja. Das ist ja nicht irgendwie, dass du da so ein paar Chips hin und her schiffst. Das ist ja wirklich eine Kühlkette, die muss eingehalten werden. Da werden ja auch die Margen bis auf den letzten Cent kalkuliert. Und das ist das große Problem, diese komplizierten Lieferketten, die man weltweit einfach hat. Und die Größe schrecken potenzielle Käufer ab. Und potenzielle Käufer, die man eigentlich haben wollte für das gesamte Geschäft, waren natürlich Private Equity. Aber Private Equity, wenn die schon die Finger davon lassen und sagen, viel zu viel, 15 Milliarden Umsatz, wer soll das stemmen können? Ja, weil wenn du selbst ein Premium startest von irgendwie nochmal 20%, dann gehst du erstmal mit 20 Milliarden Euro Umsatz in Vorleistung. Wir wissen noch nicht, wie viel Geld sie tatsächlich mit dem Eis verdienen, weil auch der Milchpreis ja immer zyklisch ist und schwankt. Und jetzt soll es ein IPO geben, also ein Spin-off der Sparte. Und dann werden wir sehen, erstens, wie viel Eis wirklich wert ist an der Börse, wie viel Geld man mit Eis verdienen kann. Ich vermute doch schon ganz gut. Und ob das Unilever natürlich wirklich helfen wird, weil sie können natürlich nicht sofort 100% ihrer Anteile auf den Markt schmeißen und somit eigentlich sich fokussieren und Schulden reduzieren. Also ich bin mir nicht sicher, ob so stark wie Unilever gelaufen ist die letzten Monate. Ja, wir schauen es uns gleich nochmal an, Marcel. Ob das nicht hier jetzt bald wieder bedeutet, wir gehen wieder den Rückwärtsgang, weil die Aktie hat unfassbare 24% gemacht in einem Jahr und gerade mal 0,44 in 5. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir hier bald wieder runtergehen und wieder auf die vielleicht 50 oder auch wieder Richtung 45 runterdappeln. Wenn dem so ist, glaube ich, kann man hier so am Anfang bei unter 50 eine Position aufzubauen. Die Aktie ist natürlich eine Cashmaschine, sie verdienen Geld, ihre Produkte sind weltweit überall da, sie sind auch sehr stark in den Emerging Markets, also wenn man mal wirklich Bock hat, in die Emerging Markets zu investieren, wir haben darüber gesprochen, dann macht es natürlich mehr Sinn, zu sagen, sich auf Unternehmen zu fokussieren, deren Umsätze und Gewinne in den sogenannten Schwellenländern erzielt werden. Aktuell gibt es immer noch 3,14% Dividende, diese ist sogar steuerfrei, weil sie in Großbritannien sind. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich habe das Ding als Langeweile-Position in meinem Depot für die Dividende. Du weißt ja, wir wollen ja immer so einen schönen Mix aus Dividende und Rendite. Und da hat sich halt in 10 Jahren wirklich nicht viel getan beim Kurs. Gerade mal 47% plus stehen auf der Uhr. Rechnen wir mal noch 3% Dividende, da kommst du vielleicht so auf 70-80%. Der MSCI World hat deutlich besser performt. Und vielleicht ist das mal eine Trading-Chance oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass sogar ein IPO oder Spin-Off von Unilever langfristig für die Unilever PLC gar nicht so gut sein wird. Was denkst du?
Ja, die Frage ist ja, bremst es das Unilever-Geschäft oder nicht? Ja, also offensichtlich ist es ja ein Grund, sie loszuwerden. Und wenn das schon so ist, dass dann auch kein Käufer gefunden werden kann und offensichtlich auch nicht wird, weil sie einfach zu groß sind, dann ist die Frage, sind die Hürden dann auch zu groß für das operative Geschäft, dass man da wirklich relativ wenig rausholt. Jedenfalls nicht attraktiv für Unilever offensichtlich. Und ich glaube, das IPO macht dann am meisten Sinn, weil anders kriegst du es ja nicht los. Und für jeden Unilever-Aktionär und Aktionärin bedeutet das natürlich, man hat Unilever-Aktien im Depot, die werden natürlich dann durch den Spin-Off, kommt dann das neue Unternehmen, wie es auch immer dann heißt, quasi mit ins Depot gebucht mit den jeweiligen Spitzenregulierungen, was dann im Prinzip dann die Glattstellung ist für die Teile im Depot. Und das wird spannend. Ich weiß nicht, ob Unilever damit besser fährt oder nicht, aber wenn sie es loswerden wollen, schätze ich mal, dass die Analyse es ergeben hat für sie, dass es besser wäre. Und dann wahrscheinlich auch für die Aktionäre.
Genau, und Unilever will jetzt halt in Zukunft sich auf starke Marken fokussieren, also alles, was über 1 Million Pfund Revenue macht. Eine Milliarde.
Ja.
Aktuell macht man 66 Milliarden Dollar Umsatz, also knapp 50 Marken werden da übrig bleiben. Ist natürlich trotzdem stark. Ja, also sie sind auch nicht wegzudenken.
Ben & Jerry's macht nicht so viel.
Na, insgesamt macht Ben & Jerry's Magnum 15 Milliarden Euro zusammen. Aber man weiß nicht, wie viel. Aber ich glaube, dass Ben & Jerry's schon mehr als 1 Milliarde macht.
Eben, deswegen. Also wahrscheinlich ist das ganze Logistikgeschäft dann dahinter mit den ganzen Kühlgeschichten dann auch einfach teuer, ne?
Glaube ich wirklich, dass das schwierig ist, ja. Aber Unilever ist natürlich auch auf unserer Konsumgüter-Watchlist. Und sie sind schon gut, sie haben eine starke operative Marge, schöne Kapitalrenditen. Sie müssen natürlich auch diese Verschuldung endlich runterkriegen. Sie haben eine starke Cash-Conversion und auch die Gewinnrendite. Marcel, sie ist nicht schlecht. Also das Unternehmen, ich glaube, hier liegt im Einkauf der Gewinn. Man darf nicht zu viel erwarten, wenn man hier einsteigt. Also ich weiß, du rümpfst die Nase. Für dich wäre das natürlich kein Investment, richtig?
Nee, genau. Also ich nenne es immer so gern. Also klar, es ist natürlich für alle, die sicherheitsorientiert sind, ein Top-Investment, weil man hat im Prinzip zwar nach oben jetzt nicht die größte Fantasie, aber nach unten zumindest eine gewisse Sicherheit. Und das ist ja okay. Aber wenn man die Ambition hat, den Markt zu schlagen mit Einzelaktien, ist das kein Unternehmen, was da ins Depot gehört, weil es einfach bremst. Es bremst schlichtweg, dann kann man auch einfach den ETF kaufen. Und oder man hat halt eine persönliche Präferenz, weil man halt gerne Produkte von Unilever, alles gut. Also da gibt es natürlich viele Motive, keine Frage, da möchte ich auch kein Urteil darüber bilden. Aber für mich wäre es jetzt rein aus dem Rationellen des Charakters, wie es eben dann auch läuft an der Börse, das finde ich es fast unattraktiv, weil sie halt tatsächlich so ein ganzes Depot bremsen. Und warum dann, ne? Das ist ja dann also für mich die Frage.
In 10 Jahren hat die Unilever-Aktie mit Dividenden 105% gemacht. Also das ist eine Aktie, die musst du lange halten mit den Dividendensteigerungen, bis sich das richtig auszahlt.
Genau, so ist es. Also abwarten und vielleicht ist ja das nächste Investment, was du gemacht hast und getätigt hast, ähnlich, aber da kommen wir ja dann gleich drauf.
Ja.
Ich möchte auch eine Übernahme mitgeben und zwar ein Unternehmen aus dem Pharmabereich. Sehr spannend, habe ich so eigentlich noch gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, ihr habt es schon mal in der Community gelesen, dass wir uns das mal anschauen sollten. Habe ich jetzt mal gemacht und zwar Insight geschrieben. INCYTE. Und das ist ein Pharmaunternehmen, welches doch mittlerweile gar nicht mehr so klein ist. Sie haben 9 zugelassene Medikamente und ihr Blockbuster-Medikament ist Jakavi mit 2,7 Milliarden Dollar. Und da machen sie halt schon ordentlich Jahresumsatz bei insgesamt 4 Milliarden. Die Prognose wurde erst angehoben und nun kommen eben immer mehr Übernahmespekulationen dazu und das ist wieder eine Übernahmemöglichkeit und zwar erst im November hieß es, dass Merck durchaus Interesse haben könnte und nun heißt es, ein Schweizer Pharmakonzern, gehandelt wird Novartis unter anderem, soll wohl Interesse haben, laut Berichten, hier dieses Unternehmen übernehmen zu können. Und die wachsenden Kennzahlen sprechen ja für das Unternehmen und eine interessante Pipeline. Wenn man da mal schaut, was noch so in den Zulassungslinien ist, ist auch relativ viel auf Phase 3, was ja so kurz vor der Zulassung ist, scheint eben weiter Interesse zu wecken. Und das Wachstum ist ja hier schon ersichtlich. Sie konnten gut zulegen, 20% Wachstum. Kann man nicht meckern. Also bin ich auch spannend, wer sich da so ein bisschen im Pharma-Bereich vielleicht auch auskennt oder beziehungsweise was gehört hat und vielleicht hier die Möglichkeit hat in oder bei Novartis investiert ist, hat vielleicht dann bald Insight mit drin. Könnte auch spannend sein.
Insight ist auch auf unserer Watchlist schon im Bereich Pharma. Also wie gesagt, in den Shownotes gibt es den kostenlosen Link und Bruttomarge 93%, Nettomarge 16%. Sie sind praktisch schuldenfrei, haben eine Cash-Conversion von 75%, also könnte man sich schon mal anschauen. Danke, dass du sie hier mitgebracht hast.
Genau. Der langfristige Chart zeigt jetzt aber nicht unbedingt wirklich viel Versprechendes, sondern es ist halt wirklich ein sehr langes Hin und Her in, ja, man kann schon fast sagen, ein sehr trübes Chartbild. Trotzdem, vielleicht die Übernahme könnte ja gut tun.
Ich habe die Woche unsere Watchlist mal so durchgeschaut und Marcel, du weißt ja, ich bin ja ein riesen Fan von Fast Food. Also nicht, dass ich es jeden Tag esse.
Nee.
Ah, nee, wirklich
nicht. Nein, wirklich nicht.
Aber es ist so, dann würde ich hier noch anders aussehen.
Ja, Wegovi kommt, alles gut. Abo bei mir.
Dann,
Faden verloren.
Faden verloren, ja. Also ich habe ja Mc's im Depot, Restaurant ja. Brands habe ich im Depot. Ich mag auch Domino's Pizza. Aber was mir noch fehlt ist, was ich Sonntag, okay, ich bin doch wahrscheinlich ziemlich süchtig. Sonntagabend, ungefähr 22.30 Uhr, ich war gerade im Auto von Frankfurt nach Köln. Du weißt ja, meine Challenge, nicht zu Mc's bis Ende des Jahres, kein Burger essen.
Also KFC.
Also KFC. Und auch da war die Hütte richtig voll. Und dann habe ich mir mal gedacht, Mensch, Yum ist doch auch bei uns auf der Watchlist. Und das sieht alles gar nicht mal so schlecht aus, was bei Yum so abgeht. Yum ist die Muttergesellschaft von KFC, Pizza Hut, Taco Bell. Und wir hatten darüber berichtet, ich glaube vor ein, zwei Völkchen, dass Yum Brands jetzt auch viel mehr expandieren will, noch international, weil sie sind gar nicht international so groß vertreten. Vielleicht mit KFC, aber auch mit Pizza Hut nicht wirklich und auch mit Taco Bell schon gar nicht. Und Taco Bell ist eine Riesenmacht, die sie auch haben.
Also, soll ja in Berlin eröffnen, ne?
Genau, soll in Berlin dann eröffnen im Sommer 2025. Ja. Und dann hast du mir gesagt, Mensch, Philipp, auch der Chart sieht eigentlich ganz interessant aus, weil wir sind auch hier gerade mal nur 3,65% vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Und es ist ein Monster-Dividendenwert. Sie haben tolle Kapitalrenditen. Sie haben gerade mal eine Payout-Ratio von 13,06%. Aber Marcel, die Dividendenrendite liegt schon bei fast 2%. Das muss man jetzt mal hochrechnen. Selbst wenn sie die Dividende verdoppeln, ja, auf, also die Ausschüttungsquote direkt verdoppeln würden auf 26%, dann hätten wir schon 4% Dividendenrendite ohne Wachstum von Gewinnen und Umsätzen etc. Die Analysten gehen davon aus, dass sie es schaffen, durch Financial Engineering, also auch Aktienrückkäufe, die Umsätze konstant um 6-7% in den nächsten Jahren zu steigern, aber die Gewinne um 10-11%. Und das ist für mich dann auch hier der Hebel, wo ich sage, wenn man weitermacht mit dem 5-Jahres-Durchschnittsdividendenwachstum von 9,79%, der wird ja vom Gewinn bezahlt, dann steigt eigentlich nur die Dividende, aber der Payout-Ratio bleibt gleich. Und das ist so ein bisschen was, wo ich sage, boah, das könnte für mich alles ein bisschen zünden. Und dann hast du auch noch gesagt, der Chart sieht aktuell gar nicht mal so schlecht aus. Oder was heißt schlecht? Eigentlich ja, weil die Aktie hat ja gerade mal 39% in 5 Jahren gemacht und 89% in 10, aber du sagtest zu mir, naja, eigentlich spannend und man könnte auch überlegen, sie für unseren Fonds zu kaufen. Wieso, weshalb und warum?
Ja, also generell, sie sind halt erstmal super robust. Ja, das muss man vielleicht mal so sagen, aber du hast die Kennzahlen ja schon mitgegeben. Also sie sind zuverlässig, ne? Also ich glaube, wer sie lange im Depot hat, weiß das auch. Trotzdem musste man jetzt schon ganz schön lange Geduld haben, denn man muss auch hier durchaus dieses Allzeithoch, was du gerade angesprochen hast, bei $142 mal ansprechen, denn das ist einmal zu Anfang oder zum Jahreswechsel von 21 auf 22 das erste Mal gebildet worden. Dort ist der Kurs abgeprallt, scharf runtergefallen und seitdem ging es dann wieder rauf und erst im Jahre 2023, im Sommer, hat man mehrfach die 142 angelaufen und ist auch da wieder gescheitert. Der darauffolgende Abverkauf war aber nicht mehr so tief wie vorher. Dann ging es wieder hoch. Mitte diesen Jahres ging es wieder auf die 142 und auch dort ist man mehrfach dran gescheitert, bis die Aktie wieder ein Stück runtergegangen ist, aber wieder nicht so tief wie zuvor. Und nun spitzt sich die Situation immer weiter in einem enger werdenden Korridor, also sprich einem Dreieck, einem spitz zulaufenden Dreieck zu. Und hier ist die Frage der Zeit, wann der Ausbruch kommt. Entweder die 142 wird geknackt nach oben, wäre ein super Kaufsignal, wenn das nachhaltig auch geschieht, also nicht nur kurz drüber und dann wieder runter an einem Tag oder so, sondern schon nachhaltig, also mit Bestätigung und Co. Ja, oder der das Bären-Szenario wäre natürlich, dass dieser Trend nach unten, also die Spitze Dreieck nach unten ausbricht und dann gibt es hier erstmal wieder ein paar stärkere Verkäufe, dann sind auch $110 Kurse wieder denkbar. Aber alles, dadurch, dass auch das ein ansteigendes Dreieck ist, ist es sehr wahrscheinlich oder wahrscheinlicher, als dass es ein bärisches Szenario eingeht, das bullische Szenario, also sprich der Ausbruch nach oben kommt. Und Philipp, ich sage dir so, wie es ist, wenn es hier über diese $142 an einem Tag drüber geht, es sich bestätigt, am nächsten Tag bestätigt und dann nochmal bestätigt und da jetzt kommt dann langsam Dynamik rein, das erkennt man recht schnell mal, dann bin ich hier mit an Bord.
Dann gehen wir auch mit dem Fonds rein.
Genau, und dann gehen wir auch mit dem Fonds rein. Ich habe hier zwei Alerts drin, die sollen mich erinnern, wenn es soweit ist und dann schauen wir uns das ganz genau an, dass wir hier, weil es kann ja auch sein, dass er wieder abbricht bei 142, dann wartet man wieder, weil diese Dreiecksbildung kann noch im schlimmsten Fall, bis sich diese zwei Linien kreuzen, tatsächlich bis Mitte nächsten Jahres oder bis Ende Spätsommer mitten Jahres hinziehen. Das muss nicht passieren. Insofern haben wir da ein bisschen Zeit und wer dabei sein will, kann natürlich rein.
So pusht ist, dass die letzten 28 Male, als sich Analysten diese Aktie angeschaut haben, haben sie ihre Sachen alles nach unten korrigiert. Also ich glaube, hier ist auch schon alles Negative schon drin. Also das, was die Analysten bewirken können. Die Analysten sagen im Konsens halten. 21 sagen halten, 2 sagen buy, nur 6 sagen strong buy. Und man kann sich das natürlich auch alles mal durchlesen, was denn alle so sagen. Also das ist ein spannendes Szenario, wie du schon sagst. Ich sehe das total hier als Dividendenwachstumswert. Und ich freue mich auf diesen Ausbruch. Und du weißt ja, ich bin ja positiv. Und deswegen wird meine Spekulation diese Woche, da fällt mir gleich der Stift hier aus der Hand,
Mensch,
dass die Aktie von Yum Brands dieses Jahr noch ausbrechen wird.
Den Ausbruch schafft?
Ja.
Okay. Ja, warum nicht? Also es wird natürlich spannend, weil es ja ist nicht mehr lang. Ne? Wir wissen, heute ist der 5. Dezember. Es ist 2040.
Ausrufezeichen.
Und da würde ich sagen, es ist ein mutiges Ding. Ich bin gespannt. Also
aber es fehlt eigentlich nicht mehr viel.
Es fehlt nicht viel, hat es schon öfter nicht, muss man auch sagen. Auch Anfang des Jahres gab es hier wirklich sehr häufig den Versuch, über die 42 nachhaltig zu kommen. Trotzdem kannst du natürlich recht haben und am Ende des Jahres ist
also tatsächlich der Ausbruch geschafft. Also 142 wäre ein Ausbruch?
Nee, nicht treffen 142.
Was wäre ein Ausbruch?
Naja, sie muss schon auf der 142 rumtänzeln, ne? Also von oben herumtänzeln. Also das heißt, es müsste ein nachhaltiger Ausbruch, ist nicht ein, zwei Tage mal drüber gucken und dann wieder runterlaufen. Ausbruch schaffen.
Heißt nicht, dass sie wieder runter die
okay, gefangen. Ja eben, genau, also die muss dann oben auch bleiben, ne? Die 3 Tage musst du ja schon gönnen.
Ach so, nee, ich sage schon, dass die auch wieder runterkommen kann. Es geht darum, wir werden einen Ausbruch sehen.
Ja, der Ausbruch ist nicht die 142.
Wieder zurück ins Gefängnis müssen. Das müssen andere
entscheiden. Ja, das müssen wir dann bei der Punktevergabe nochmal ganz genau diskutieren, weil die 142 zu treffen, das
ich habe immer recht, ich habe Bitcoin.
Okay, gut, das stimmt. Da möchte ich dir hier
also faktisch sind wir nur noch 2,92% von einem Ausbruch entfernt. Leute, das ist
vom Allzeithoch.
Von den 142.
Ja, ist aber kein Ausbruch.
Alter, ach komm.
Ja, man muss ja ganz genau sein.
Es könnte jeden Tag soweit sein.
Ja, das kann natürlich wiederum passieren, ne? Bei guten Nachrichten, ich meine, Nachrichten sind ja hier auch entscheidend, wenn es irgendwas Bestimmtes gibt, dann kann es ja auch schnell gehen, ne? Klar.
Wir haben in unserem MVI-Fonds, wo wir unsere Werbeeinnahmen natürlich auch verwalten, haben wir auch einige Positionen, Adobe, eine Alphabet, was im Moment sind Licht- und Schattenpositionen, ganz oben natürlich Nvidia 1200%, Microsoft 126% und Apple 104%. Ganz unten L'Oreal, Bruker und LVMH. LVMH sprechen wir nachher nochmal. Johnson & Johnson, hier glaube ich, ist auch nur eine Frage der Zeit, bis hier endlich der Turnaround loslegen wird. Gibt es etwas, wo du aktuell heute sagst, diese Aktie gehört hier in das Depot mit rein? Ich persönlich habe nichts.
Nee, würde ich auch sagen. Also das wäre auch mein, es ist aktuell etwas ruhig und alles, was schon gut gelaufen ist, ist gerade relativ unattraktiv in vielen Teilen und alles, was so ein bisschen dahin kriecht, ist immer noch nicht wirklich attraktiv.
Schauen wir nochmal ganz kurz zu unserer The Future Starts Now. Weil da wird es natürlich jetzt auch langsam interessant.
Das stimmt.
Wie hat es sich denn in diesem Jahr entwickelt?
Immerhin.
Und Marcel, auf 12 Monatssicht sind wir 8,7% im Plus. Also es wird super spannend werden, wo stehen wir Ende des Jahres. Kering natürlich mit minus 41% noch ganz weit unten. Pfizer minus 9 und Hershey 6, da wäre natürlich eine Übernahme mega. Ja. Royalty Pharma minus 5 und Snowflake minus 6,2%. Alles noch negativ, aber im Plus schon Cloudflare mit 41%, Autodesk mit 63%, mit 33%, Alphabet mit 26%, TaskUs mit 21% und Vonovia. Ich glaube, das sind alles deine Picks so gefühlt, oder?
Jo.
Hast du irgendwas anderes gepickt? Pfizer.
Ne, Pfizer halt, ja. Pfizer noch, ja. Genau.
Und aber Kering, weiß ich das auch?
Müssen wir nochmal rein. Ich glaube, Alphabet hast du gesagt, Kering warst du.
Uiuiuiui. Also bitte nicht nachmachen, beachtet unseren Disclaimer. Jetzt gibt es natürlich noch mal etwas Spannendes, Marcel. Ich bin die Woche auf einen potenziellen Ten-Bagger gestoßen.
Ja, wie ging das denn?
Ich habe ihn in irgendeinem Magazin gelesen, habe ich von diesem Unternehmen gelesen.
Okay.
Und es geht um das Unternehmen, ich glaube, das haben die meisten noch nicht von gehört. Es heißt Seotronics, hast du davon schon mal gehört?
Tatsächlich nicht, nein.
Und Seotronics ist aus Deutschland, also geschrieben wie der CEO, T-R-O-N-I-C-S. Und sie bieten Headsets für Polizei, Feuerwehr und das Militär an. Und sie gewinnen aktuell eine Ausschreibung nach der anderen. Mhm. Und also die Nachrichten sind gut, der Vorstand ist sehr bullish und sehr positiv. Und wir haben ja einen Börsenwert, also es ist ein Small Cap, ja, von 41,5 Millionen Euro bei einem Umsatz im Jahr 2023 29,6. Umsatz dieses Jahr, wie gesagt, erwartet schon 55% höher, 46 Millionen Euro. Und man hat einen Auftragsbestand, einen festen Auftragsbestand von 70,5 Millionen Euro. Dazu gibt es eine Dividende von 2,9%. Analysten gehen davon aus, dass nächstes Jahr, also von 25 zu 26, der Umsatz nochmal um 12% zulegen soll. Der Jahresüberschuss liegt bei 4,7 Millionen Euro. Also ihr hört hier schon, das ist hochspekulativ. Ja?
Ja.
Das ist wirklich etwas, aber sie haben eine Kapitalrendite und das macht mich auch so positiv von 19%. Sie haben Free Cashflows, die Dividende ist dadurch auch gedeckt. Nächstes Jahr geht man davon aus, oder in 2 Jahren sollen sie schon eine Dividende von 25 Cent zahlen je Aktie. Das würde beim aktuellen Kurs knapp 4,7% Dividendenrendite entsprechen. Enterprise Value zum Umsatz 1,1. KGV liegt für nächstes Jahr bei 10 und dann darauf bei 9. Und das Kursbuchverhältnis bei 1,6 und 1,4. Und ich wollte es mal mitbringen.
Ja.
Ich glaube, wer hier ein großes Depot hat und sagt, boah, ich glaube, wir werden mehr und mehr Rüstung investieren müssen, nicht nur in Raketen, sondern auch in die Infanterie, da könnte man mit Seotronics nicht viel verkehrt machen. Ja. Aber die Aktie ist natürlich auch schon year to date 58% nach oben, ja.
Richtig. Und man darf vielleicht auch nicht nur auf diesen Sektor hinweisen, sondern auch auf viele andere, ne? Also von Headsets und so, das können ja auch unter anderem ein Supermarkt sein, ne? Auch die haben Headsets, Baustellen, klassisch, ne? Also da gibt es ja relativ breit auch. Da ja, ist sicherlich auch noch einiges zu holen und auch einiges zu machen. Also das Feld ist eigentlich größer, als jetzt nur die Rüstung also tendenziell.
Also sie scheinen darauf
fokussiert. Aber fokussiert sind sie natürlich, weil sie da wahrscheinlich auch die meisten Kunden erstmal finden, ne, in erster Linie. Also schon spannend. Ja, würde ich sagen, tracken wir mal. Und wer hier so einen kleinen Mini-Wert, kann man ja fast schon sagen, irgendwie mitnehmen möchte, dann könnte das vielleicht eine Option sein. Trotzdem sehr volatil natürlich. Und
also sollte man, wie gesagt, also hochspekulativ. Ja. Hier sollte man auf gar keinen Fall einsteigen.
Ja, und wenn dann eher mit einer kleinen Position, wo man sagt, komm, das schaue ich mir mal an und im Zweifel kann man ja auch da länger halten. Ne? Und wenn es mal nicht so läuft, kann es ja auch, kann man auch getrost einen Haken hintermachen im Zweifel.
Hast du einen Top der Woche?
Ja, ich habe einen Top der Woche, lieber Philipp, aber ich möchte, dass du anfängst.
Soll ich anfangen?
Ja.
Gut, dann fange ich an, nämlich ich möchte mit dir über das schönste Thema reden, das alle Menschen auf der Welt verbindet. Jeder kann dazu relaten, connecten, egal was für ein Geschlecht man hat oder sonst irgendwie für eine politische Einstellung. Es gibt etwas, da sind wir uns eigentlich alle drüber einig, und das ist das Wetter. Und mein Top der Woche ist nicht das Wetter, sondern die Wettervorhersage. Und es scheint so, dass man jetzt auch mal mehr und mehr Einsicht bekommt in dieses ganze Otherbets von Alphabet. Nämlich Alphabet hat ein Wettervorhersagemodell namens GenCast vorgestellt. Und dessen Genauigkeit übertrifft herkömmliche Vorhersagemodelle deutlich. Das Modell erstellt 15 Tagesvorhersagen schneller und genauer als andere Wettervorhersagesysteme, darunter auch das von dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen. In einer von Nature veröffentlichten Studie war GenCast, jetzt halt dich fest, 97,2% der Fällen genauer als das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage.
Also nahezu jeder Fall.
Ja, und wenn der Korridor nur 36 Stunden betrug, 99,8%.
Ja, schon so gut wie die Pille, ne?
Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Also da frage ich mich.
Was macht Kachelmann jetzt?
Was machen die alle, wenn das Google mit KI oder Alphabet mit KI einfach viel, viel besser hinbekommt, viel genauer? Und warum? Ich will gar nicht wissen, was das teilweise vielleicht auch kostet, dieses ganze Thema Wettervorhersage etc. Da sind natürlich Effizienzen, die müssen gehoben werden. Und laut Google, und so, ich bin sicher, sie werden so richtig viele Kunden auch gewinnen mit diesem Thema. Es ist vielleicht ein kleines Thema, aber wenn du so viel genauer bist als andere und Google sagt, es verbessert die Prognosen für die Landwirtschaft und natürlich die Vorteile ließen sich aber auch bei extremen Wetterereignissen wie Wirbelstürmen, Taifune und Hurricanes voraussagen. GenCast erstellt auch viel schnellere Prognosen als herkömmliche Wettermodelle. Und das wusste ich auch nicht. Also eine einzelne Google Cloud TPU V5 kann beispielsweise eine 15-Tage-Prognose in 8 Minuten erstellen und gleichzeitig viele weitere generieren. Zum Vergleich, traditionelle physikbasierte Ensemble-Prognosen würden auf einem Supercomputer Stunden dauern. Stunden. Und das ist über eine Studie erwiesen. Ja, also das sind Fakten, worüber wir reden. Und deswegen glaube ich auch, Supercomputer, wie manche das ja so preisen als das nächste große Ding, werden wir nicht brauchen. Das wird in der Cloud über die Chips geregelt. Das wird ein großer Supercomputer werden, aber wir werden keinen physischen Supercomputer irgendwo groß stehen haben, der 300 Lagerhallen füllen wird und dann uns ausrechnet, wie es Wetter wird.
Ja gut, mit dem KI, ganzen KI-Themen wird es natürlich dann relativ trotzdem groß, ne, mit den ganzen Daten aber und so. Aber das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem Supercomputer, was hier angesprochen ist. Ja. Bisher das ganze prognostiziert waren halt viele Systeme, die halt zusammengespielt haben. Und dann hat man halt da, ich sag mal, eine Tendenz gehabt, die schon sehr zuverlässig war. Meistens hat es auch jeder anders gefühlt am Ende. Aber jetzt hat man halt eine viel, viel bessere
Prognose. Ich freue mich total, weil für mich wird das ganze Thema KI jetzt immer mehr und mehr greifbar. Wir haben es heute gehabt bei Salesforce, jetzt bei Alphabet mit diesem Wetter. Ja, also das ist ja wirklich etwas, das ist ja Wahnsinn. Und wir haben es ja auch in Spanien gesehen, Hochwasser. Und wenn die das wirklich vorher gewusst hätten, hätten wahrscheinlich auch viele Menschenleben gerettet werden können. Und das sind einfach so Punkte. Ich hoffe, dass wir dann auch in der EU oder in Europa oder weltweit dann sowas anerkennen, solche Studien, und gleich sagen, wir stellen unsere Systeme mit auf diese Wettervorhersagen einfach um von GenCast, weil es nachweislich 97-99% besser ist.
Ja, also nicht der große Mehrwert jetzt, dass man jetzt sagt, okay, jetzt weiß ich ganz genau, wie das Wetter morgen wird. Das ist ja auch so schon immer ganz gut gewesen, auch relativ nah dran. Aber viel wichtiger, genau wie du schon sagst, ne, diese Wettervorhersagen, gerade für die Landwirtschaft, wie planbar. Ja. Ne? Das ist doch super. Also da kann man doch wirklich als Landwirt einfach on point auch, sag mal, seine Arbeit verrichten. Ne? Aber auch natürlich all diese ganzen Schlechtwetterereignisse, die da auch natürlich eine Rolle spielen. Nicht nur Menschenleben, auch Schäden, vielleicht auch Vorkehrungen, Analysen. Ne? Da gibt es ja so viele Möglichkeiten, die man da durchaus auch mit zusammensetzen kann, auch für viele, die damit arbeiten, Versicherungen, ne? Also mit solchen Analysen kann man da sicherlich auch ja, da viel Geld sparen, ja, auf der Seite. Also auch Rückversicherer und so weiter und so fort. Mein Top der Woche, lieber Philipp, ist, und da muss man wieder mal Danke an Spotify sagen, dass sie immer mal so ein bisschen das Jahr zurückblicken. Und Philipp, ich möchte einmal hier, ein Binnentop der Woche machen, denn 66% mehr HörerInnen als letztes Jahr, 63% mehr Streams und 36% mehr Follower. Also, danke, kann
schön,
man an dir sagen.
Seid,
und ja, ich finde, das ist eine tolle Statistik, die ich hier gerade gleich nochmal ausgekramt hatte, weil ich es auch immer sehr interessant finde. Und da muss ich sagen, das ist zu Recht mein Top der Woche. Und ich habe das dieses Jahr noch nicht zum Top gemacht. Also muss ich sagen, Chapeau, freue ich mich, dass alle so treu und auch uns immer weiterempfehlen und offensichtlich wir wachsen dürfen.
Kommt super gerne zur Weihnachtsfeier.
Dein Flop
der Woche ist bei mir, dass Intel den Rücktritt von CEO Gelsinger bekannt gibt. Er ist am Montag überraschend in den Ruhestand versetzt worden.
Etwas, was einem von heute auf morgen einfällt.
Ja,
ne?
Also Mensch, jetzt morgen hat er Zeit zum Golfspielen.
Wollte ich doch in Ruhestand gehen.
Ich persönlich glaube, dass das kein einziges Problem bei Intel lösen wird. Ich glaube, Gelsinger wollte diese Probleme wirklich angehen. Er hat sein Gehalt gekürzt, er hat die Dividende gekürzt. Und ich glaube nicht, dass wenn man Intel jetzt den Kopf abschlägt, ja, dass da der neue CEO wird dieselben Probleme weiter haben. Fakt.
Ja, genau. Die Probleme gehen nicht in Ruhestand. Nein. Das kann man eben hier dazu sagen. Und tatsächlich war es jetzt einer, der an sich trotzdem einen Plan hatte, der natürlich ziemlich viel Zeit braucht, um zu wirken. Und das wird jetzt natürlich wieder ein bisschen nach hinten geworfen. Klar kann es jetzt jemand kommen, der gegebenenfalls noch viel innovativer und viel besser vorangeht und da vielleicht das ganze Ruder rumreißen kann. Die Frage ist nur, was kostet der wiederum? Und ist der auch so drin wie der Herr Gelsinger? Ja, weil der ist ja schon seit langer Zeit bei Intel oder zumindest vorher schon bei Intel gewesen, bevor er dann den Abzweig oder den Abstecher in eine andere Firma gemacht hatte. Und jetzt ist er ja wieder bei Intel, weil er eben ein Urgestein aus diesem Unternehmen ist. Und da muss man erstmal jemanden finden, der da so, naja, die Schlüpper von Intel auch anhat. Und da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das hilft.
Wer will sich das antun?
Naja, ja, ist natürlich eine Herausforderung. Ich glaube, da gibt es genug CEOs, die da durchaus diese Ambition haben. Die Frage ist nur, wer kann es dann auch, ne? Und wir reden ja jetzt wirklich von tiefgreifenden Problemen. Also ich sag mal, das VW der Chip-Industrie. Und da habe ich Bauchschmerzen. Da bin ich gespannt, wie sich es hier weiterentwickelt und bin froh, dass ich hier nicht dabei bin. Ich wünsche aber jedem investiert natürlich Glück an dieser Stelle. Ja, Flop der Woche. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele, viel Gegenstimmen. Traurige Nachricht, tatsächlich zum Mittwochmorgen wurde der CEO von United Health, von dem größten US-Krankenversicherer, einfach umgebracht. Und das mitten in Manhattan, Brian Thompson sein Name, und er wurde einfach erschossen mit wohl 2 Schüssen oder 3, soll wohl Zeugen gehört haben. Und er wollte eigentlich nur zum Investorentag an diesem Mittwoch laufen, was gleich in dem Hotel war. Und ja, da wurde dann stundenlang auf ihn gewartet, auf den 50-Jährigen, und dann die Schüsse haben ihn erstmal auf den Weg quasi zum Krankenhaus, wo ist er dann erlegen an den Verletzungen. Täter nicht gefasst. Ich glaube, $10.000 gibt es jetzt schon Kopfgeld auf ihn und wird sich sicherlich jetzt noch weiter entwickeln, dieser ganze Fall, aber natürlich super tragisch. Denn am Ende ging er nur seinen Job nach, und am Ende, vielleicht war es ein sehr, ich sag mal, verärgerter Kunde, der vielleicht wieder irgendwelche Einzelheitenprobleme hatten, und lässt das dann wieder völlig unklar raus. Aber das ist natürlich jetzt nur reine Spekulation. Unglaublich Flop, und das geht natürlich gar nicht, logisch.
Also wird interessant, wo es dann auch
weitergeht
im Rahmen der ganzen Ermittlungen. Kommen wir zu unserem heutigen Kandidat, Mr. Anonym.
Ja.
Und wir haben die Präsentation auch von ihm. Schaut es euch mal an auf YouTube. 27 Jahre alt, Angestellter in der Automobilindustrie, durchschnittlich etwa 4.500 Euro netto pro Monat. Unfassbar,
gut,
wie viel man da verdienen kann. Richtig viel Geld.
Das wird bestimmt nicht die Spitze sein.
Ja, investiert seit 2019. Sein Portfoliowert ist anfangs sechsstellig und er hat einen langfristigen Vermögensaufbau. Schauen wir uns die nächste Chart an. Marcel, wie ist denn seine Strategie?
Ja, buy and hold and check. Das spricht ganz danach, dass er uns auch schon länger folgt. Ausgewogen Value und Wachstum sind so seine vorrangigen Werte, die er pickt. Er hat nicht so den Fokus auf die Dividenden, aber die tragen eben zur Motivation bei. Auch das kann ich gut nachvollziehen. Die Sparrate beim MSCI World liegt aktuell bei 300 Euro pro Monat, soll aber nächstes Jahr auf 500 Euro ansteigen. Die Sparrate bei Einzelaktien ist aktuell bei 600 Euro pro Monat und soll eben da auch konstant bleiben im kommenden Jahr. Unregelmäßige Einzahlungen ins Depot für Einmalkäufe gibt es natürlich auch noch und ein kleiner Anteil an Krypto- und Optionsscheine zum Spaß und natürlich auch zum Erfahrungen sammeln, gehe ich mal von aus.
Was sagst du denn zu dieser Strategie, bevor wir jetzt das Depot anschauen?
Ja, warum nicht? Na, also ist natürlich erstmal so ein Grundsatz, gerade der ganze MSCI World, da ist alles mit dabei, solide bespart, sicherlich dann auch ein ordentlicher Batzen im Depot, werden wir gleich doch mal drauf einkommen oder eingehen. Und dann die Einzelaktien, da muss natürlich dann klug gepickt sein, um dem ETF noch ein bisschen Drive zu geben. Ansonsten würde ich sagen, ein bisschen spielen kann auch jeder, das ist ja auch okay. Ich meine, das kann er sich auch leisten, so ist ja nicht. Und insofern nachvollziehbar. Was sagst du?
Das sieht für mich ja alles schon super solide aus.
Genau.
Und ich freue mich jetzt auf das Depot.
Da gibt es was zu sehen, nicht wahr?
Okidoki.
Wir können natürlich jede Position durchgehen, würde ich sagen.
Nein, ich würde sagen, wir gehen bis ASML. Aber also wir gehen so grob so ein bisschen durch. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ihr seht es jetzt bei Spotify und die auch bei YouTube. Und die größte Position ist natürlich Amazon mit 9,61%. Gefolgt von, ich würde 3 machen, du machst 3.
Mhm.
Gefolgt von dem iShares Core MSCI World und der Allianz. Also das gefällt mir schon mal ganz gut, warum diese 3, also natürlich der MSCI World gefällt mir richtig gut. Amazon ist hier jetzt auch schon dadurch auch nochmal doppelt sozusagen übergewichtet. Also im MSCI World sind sie stark vertreten, aber jetzt auch einzeln. Aber die Allianz, glaube ich, ist nicht in den Top 10 des MSCI World. Und gefällt mir ganz gut. Sieht man selten mal so einen Versicherer da vorne, oder?
Ja, genau. Und in den Top 3 sieht man es tatsächlich nicht so oft. Und Amazon wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen dahin entwickelt haben. Ja. Ja, das war vielleicht mal auch eine gute Rendite mittlerweile. Und dass die Position sogar größer ist als der MSCI World, der ja doch recht sportlich, ich sag mal, bespart wird, ist schon sehr gut. Ne? Also spricht für die Position und Entwicklung für Amazon-Aktie und Allianz natürlich ein schönes Rückgrat. Dann geht es weiter mit Microsoft, auch das schon eine beachtlich gute Position. Der Bitcoin hat sich hier wahrscheinlich auch gut rein entwickelt. Es kommt dann an der fünften Stelle und danach fand ich auch überraschend McDonald's. Weil das ja auch nicht so oft ist, dass man McDonald's unter den Top 10 so findet. Das finde ich immer ein schönes Zeichen von Solidität.
Ja, muss ja auch wirklich eine größere Position in seinem Depot sein.
Ja, absolut.
Danach gibt es den Nasdaq 100 ETF, sehr gut. Also auch nochmal als Beimischung, um zu sagen, ich gehe hier voll auf Tech. Wichtig ist natürlich
auch hier. Nochmal Amazon.
Ja, man hat also nochmal Amazon, man hat nochmal eine Microsoft dabei. Das ist natürlich, oder auch eine Alphabet, die auch hier, die hat er sogar doppelt bespart. Ja, also beide Klassen. Ob man das braucht, ich wage es zu bezweifeln, aber wahrscheinlich lohnt es sich jetzt auch aktuell nicht mehr, die beiden Positionen irgendwie zusammenzulegen. Eine LVMH ist mit dabei mit 2,83%, sprechen wir auch dann gleich nochmal in meiner Investmentidee der Woche darüber. Also hier mein persönliches Fazit, jetzt gerade schon mal sehr viel Doppellast hier im Depot mit Amazon, Microsoft und Alphabet, was natürlich nicht schlecht ist, weil wahrscheinlich ist auch das Depot getrieben hat die letzten Jahre. Genau diese Position und natürlich auch der Nasdaq 100 ETF. Wie gefällt es dir denn bisher?
Ja, absolut. Bin ich ein bisschen bei dir. Klar, Alphabet, warum mal beide Klassen? Das ist, glaube ich, nicht unbedingt nötig. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich in zwei verschiedenen, ja, einfach beide mitgekauft und so ein bisschen diversifiziert. Mhm. Warum nicht? Kann man ja auch machen am Ende. Es tut ja auch nicht weh. Und ob die Entwicklung nun da ist oder als eine Position, ja, ist am Ende auch egal. Wir laufen ja meistens eh relativ ähnlich. Gefällt mir gut an sich bei LVMH, trotz des Rücksetzers, eben doch eine recht hohe Position. Wahrscheinlich auch mal aufgestockt, weiß ich nicht. Wäre immer interessant. Ja, weiter ASML, durchaus auch natürlich eine Position, die ja langfristig noch tragen wird und sicherlich auch schnell mal wieder höhere Gewichtung beiträgt, wenn die Aktie wieder in Schwung kommt. Ja, Novo Nordisk ist mit dabei, was natürlich auch eine Aktie ist, die langfristig sehr gut läuft und eben Berkshire Hathaway, auch da macht man, glaube ich, langfristig nichts falsch, auch wie BlackRock, die danach auch gleich anschließen, alle so im gleichen, ich sage mal, in der gleichen Gewichtung, die machen natürlich dann auch Spaß, wenn die mal ein bisschen in Fahrt kommen. Und dann noch zwei KI-Gewinner, nämlich Nvidia zum einen mit 2% Depotanteil und AMD mit fast genau 2%. Also auch da ist zumindest dieser Sektor abgebildet, muss man sagen. Ja. Ganz klar.
Weiter geht's dann noch mit Visa, T. Rowe Price und Facebook, also Meta, sowie Adobe und BAT. Und für mich liest sich das hier alles, also wie ein sehr, sehr solides Depot. Ich glaube aber, Marcel, dass dieses Depot nicht so stark in der Gesamtsumme den Markt outperformen wird. Also wenn man hier als Benchmark nimmt, eine MSCI World und eine Nasdaq 100 als ETF, glaube ich, werden diese Einzelwerte es schwer haben, weil sie schon sehr stark gewichtet sind in den beiden ETFs, diesen deutlich outzuperformen. Was natürlich aber auch bedeutet, für mich ist das kein sehr risikoaverses Depot. Ja, also das ist schon ein solides Depot. Ich persönlich finde seine Einstellung vorher zu sagen, Strategie Value, sehe ich hier wenig. Also ich sehe hier nicht irgendwelche großen Banken oder irgendwie so Old Economy mit Öl und Gas, was so diese, die man so nach Value-Gesichtspunkten bewertet. Ich sehe hier eher robuste Dauerläufer, würde ich eher sagen, und natürlich Wachstumsunternehmen. Was fehlt mir hier? Frage ich mich gerade so ein bisschen. Eigentlich muss ich dir ehrlich sagen, nichts.
Doch, die, also REITs würden vielleicht noch ganz gut stehen, ja. Vielleicht so sportliche REITs, also die auch ein bisschen genau, laufen.
Aber ne? Er will ja nicht so, Dividende ist ja nicht so sein Fokus.
Ja, muss ja auch nicht. Es gibt ja auch REITs, die gar nicht so viel Dividende zahlen, aber dafür eher den Fokus aufs Wachstum haben. Könnte man hier noch mit einbeziehen, ne? Das kann durchaus auch Spaß machen. Genannt seien die Rechenzentrenbetreiber unter anderem, ne? Aber da wäre eine Idee, was man vielleicht mit reinlegen könnte. Ich meine, wir haben jetzt knapp 2/3 des Depots vielleicht nicht ganz gesagt. Dann gibt es noch ein ganzes Drittel, was sehr kleinteilig ist, muss man schon mit konstatieren. Und da würde ich sagen, da kann man durchaus hier und da auch ein bisschen, naja, ich würde sagen, zusammenlegen, outsourcen und ein bisschen fokussieren.
Oder aufstocken.
Oder im also Zweifel aufstocken.
Er hatte ja eine hohe Investmentquote.
Ja, das stimmt. Das, aber ich weiß nicht, ob das dann das letzte Drittel hier wirklich auch eher bremst. Da gibt es auch ein paar Unternehmen, wo ich sage, boah, die könnten auch durchaus bremsend wirken, beziehungsweise auch zuspielerisch.
Was meinst du jetzt zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, würde ich jetzt, also genannt klassisch BASF, ne, würde ich jetzt immer schwierig finden, wenn es um ein bisschen Solidität, also zum Gas geben, wenn es Dividenden gar nicht interessant sind, wegen der REITs, dann passt eine Altria und eine Philip Morris dann auch, kann man durchaus auch überlegen, ob die dann noch braucht, wenn es dann eher auf die Sportlichkeit geht oder ob diese Dividenden tatsächlich dann wieder gut sind, ja, dann könnte eine REIT tatsächlich wieder interessant sein, das wäre dann eben so eine Art Abwägen. Ansonsten finde ich aber trotzdem grundsolide und das ist Meckern auf hohem Niveau und das, glaube ich, kann er sehr stolz auf sie sein.
Ja, ja, also Mr. Anonym, herzlichen Glückwunsch. Ich habe eine Idee für sein Depot.
Okay.
Booking.
Oh ja, könnte man.
Das ist so, man hat dieses Thema Reisen, sehe ich hier nirgendwo wirklich.
Stimmt, man hat es digital.
Und Booking, man hat einen europäischen Champion, einen weltweiten Champion, sie zahlen Dividende, sie starten Aktienrückkäufe, wo ich glaube, wo auch noch dieses, wenn Dividende noch nicht wichtig ist, aber ich glaube, wenn man die 20, 30 Jahre hält, kann man sehr, sehr viel Spaß haben. Aber an sich monsterstarkes Depot.
Ja, finde ich auch, kann man so weitermachen und ich glaube, da ist die Altersvorsorge wenig in Gefahr und die Rentenlücke, die dann wohl im Alter dann entstehen wird,
dürfte geschlossen,
die Rentenlücke sollte geschlossen sein schon, also mit diesen Voraussetzungen hat man zumindest da einen ganz guten Hebel, um dann über die Jahre hinweg Spaß zu haben.
Was haben wir gemacht?
Ja.
Wir haben unsere Meinung gegeben, jetzt seid ihr natürlich auch gefragt, Branche, Booking würde ich spannend finden, Travel und Investmentideen. Haben wir auch konkret genannt.
Ja, genau, würde ich sagen. Booking oder eben dann Digital Realty Trust, ne, wäre vielleicht auch noch eine Idee. Da hat man beides, so Kursentwicklung oder auch vielleicht eine Immobilie wie an sich Vonovia Co. Könnte man, ne, oder auch andere durchaus mit in Erwägung ziehen, wenn man diesen Sektor spielt. Aber vielleicht hat er ja schon Immobilien, keine Ahnung. Dann ist das Thema vielleicht auch nicht
richtig. Schreibt Mr. Anonym da gerne mal ein Feedback in die Kommentare. Marcel,
ja,
meine Frage jetzt an dich. Deine Spekulation diese Woche.
Oh ja, stimmt. Die habe ich super vergessen, muss ich zugeben. Ich glaube, dass, und da werde ich mal, ich glaube, ja, ist halt auch kurz, ne? Ist so Übernahmegerüchte, dann noch was Konkretes draus zu machen. Ich glaube und koste dabei Zeit, dass Marvel Technologies nicht nochmal ein neues Allzeithoch erreichen wird dieses Jahr. Stand heute.
Wird nicht nochmal ein neues AZH bilden. Wo stehen sie denn gerade?
Ja.
40% vom Allzeithoch entfernt.
Nein, das kann nicht sein.
Sag mir, wo ist das Allzeithoch?
Das Allzeithoch ist bei, Moment, ich öffne gerade und dieses ist.
Also wenn das jetzt hier 15% weg ist.
Nein, das ist tatsächlich bei 119.
119, 8. Das sind 3,57%, die uns hier noch fehlen.
Das ist mutig fast schon, weil die sehr bullig natürlich läuft. Aber mal sehen.
Dann Maestro, erleuchte uns mit einer Investment-Idee von dir.
Ja, meine Investment-Idee diese Woche ist, und das muss ich kurz öffnen, weil an sich spannendes Thema,
ja,
ist die Aktie von,
Oatly.
Ja, vielen lieben Dank. Oatly war, ja, da ja, ne, so eine spekulative Geschichte.
Meine Idee scheint aufzugehen.
CTS-Event.
Ui.
Denn es ist Weihnachten. Ich glaube, sie haben jetzt zwar jetzt nicht so die besten Zahlen rausgelassen, weshalb sie ein bisschen abverkauft wurden. Also sie waren ein bisschen schlechter in den 9-Monats-Zahlen. Aber ich glaube, das letzte bisschen in diesem Jahr wird der Aktie vielleicht noch ein bisschen Auftrieb geben können.
Hast du Weihnachtsgeschenke schon gekauft?
Ja, also aber das hat jetzt damit nichts zu tun. Aber ich glaube, dass sie, also man sieht, sie viel Werbung machen gerade, was natürlich auch auf die Gewinne drückt aktuell. Aber sie haben auch wahnsinnig viel, wenn man über die Webseite schaut. Ich glaube, das wird einige Herzen höher schlagen lassen in den kommenden Wochen. Und ja, ich finde die Bewertung jetzt nicht wahnsinnig günstig, aber ich glaube, dass man hier vielleicht noch im letzten Quartal vielleicht noch einen guten Run sieht, was auch der Aktie gut zutragen kann.
Dann würde ich sagen, Marcel, wir alle drücken dir natürlich wie immer die Daumen.
Für den Punkt.
Für oder? Den, ja. dass die Investment-Idee aufgeht. Meine Investment-Idee diese Woche, Marcel, ist gekommen, nachdem ich unsere Watchlist um den Luxussektor erweitert habe, weil man soll ja kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und ich habe hier auch in der ETF-Spalte gesehen, dass der S&P Global Luxury Index immer noch in der Nähe von einem 52-Wochen-Tief ist. Und da muss ja auch dann, habe ich mir erstmal angeschaut, das war ja auch witzig, habe ich heute auch in der Gruppe gepostet. Es gibt diesen ETF, der wird ja von Amundi abgedeckt. Und da haben wir mal verglichen, was eigentlich drin sein sollte und was sie synthetisch da reinsetzen. Sie geben dir eine Rendite irgendwie von 2% wieder, aber nehmen ja, der Rest gehört ja ihnen.
Ja.
Und das ist richtig krass. Also bei synthetischen ETFs gewinnt meistens der ETF-Anbieter.
Ja.
Also kommt deutlich. Auch gerne mal in die WhatsApp-Gruppe da. Wie gesagt, solche Sachen besprechen wir dort. Aber jetzt ist mir aufgefallen, nämlich eine Aktie, die hervorsticht aus dieser Watchlist. Weil sie es schafft, Marcel, in 6 von 6 Kategorien, ja, besser zu sein als der Markt. Sie haben eine Bruttomarge von 68,8%, eine Nettomarge von 26%, eine Kapitalrendite von 38%, eine Interest Coverage von 22%, eine Cash Conversion von 167% und eine Gewinnrendite von 6,18%. Sie sind 47% vom Allzeithoch entfernt, 6% vom 52-Wochen-Tief. Die Rede ist von der Dior-Aktie. Und die Dior-Aktie ist viel mehr als Dior, die Bekleidung. Nämlich Dior hält 41,79% aller LVMH-Aktien. An der Börse ist LVMH 304,24 Milliarden Euro heute wert. Das bedeutet, 41,79% davon sind, lass mich kurz rechnen, 127,14 Milliarden Euro.
Auf den Cent, genau. Gut geschätzt.
Und jetzt rate mal, wie viel ist Dior an der Börse wert?
Ja, wahrscheinlich nicht so viel, ne?
102,8 Milliarden Euro. Also man bekommt die Marke Dior plus eine gerundete 42-prozentige Beteiligung an LVMH mit einem Rabatt von 20%.
Ja.
Dass natürlich diese Rabatte, diese Konglomerate, dass das nicht groß aufgelöst wird, verstehe ich, aber
jetzt kommt's.
Sie haben, dank dieser Beteiligung, kriegen Sie ja die Dividenden von LVMH. Das ist ja direkt ergebnispositiv. Deswegen haben Sie einfach eine Cash-Conversion von 167%. Also Sie verdienen richtig Kohle. Und das ist für mich natürlich auch ein Riesenindikator, dass sie ein brutaler Dividendenwachstumswert sind. Und die Fantasie ist hier natürlich, sie haben LVMH. Wenn LVMH hochgeht, steigt auch Dior meistens. Aber jetzt stell dir mal vor, die Marke, und meistens kommen ja solche traditionellen, luxuriösen Marken, haben immer mal so eine Up and Downs. Deswegen, wenn die Marke Dior vielleicht mal wieder zu neuer alter Glanz und Strahlkraft zurückkehrt, könnte ich mir vorstellen, dass Dior mit der Beteiligung ein enormes Aufholpotenzial hat. Wenn man sagt, ich will Luxus, breiter gestreut als LVMH, kriegst du hier zu einem Schnapper Dior.
Ja, ja, Gott, gehe ich mit. Da,
also das ist so die Idee dahinter. Was hältst du davon?
Ja, gute Idee. War ja auch generell, glaube ich, immer eine gute Idee. Auch Dior ist halt jetzt schon seit, ja, ich sag mal, auf dem Niveau, wie sie jetzt ist, war sie 2021 schon mal. Sie haben natürlich diesen Rücklauf miterlebt, genauso wie LVMH es eben auch getan hat. Nicht so schlimm wie Kering, muss man auch vielleicht sagen, aber sie laufen LVMH halt quasi hinterher und sind dahingehend natürlich besser aufgestellt, weil sie natürlich, ich sag mal, da mit weniger Risiko auch das arbeiten und das einnehmen können, was LVMH mit erwirtschaftet, wenn man so einen bedeutenden Anteil an diesem großen Unternehmen hat. Und ja, neben der vermeintlichen Unterbewertung, glaube ich, ist hier viel Möglichkeit drin. Die 523 Euro sollte man im Blick behalten, denn dort könnte es durchaus ja weiterhin zu einer Unterstützung kommen, dass man da auch mal wieder den Einstieg findet. Das hat man jetzt vor kurzem auch gesehen, dieses Tief hat auch gehalten, aber dieser Abwärtstrend ist noch nicht gebrochen. Insofern bleibt noch ein bisschen Zeit, bis man hier vielleicht doch einsteigt, aber guter Pick. Ich glaube, hier kann man durchaus viel Freude haben. Vom Allzeithoch ist man über 50% entfernt.
Und wie gesagt, die Fantasie ist da und man hat natürlich auch eine Downgap irgendwie von diesen 20% natürlich, ne?
Ja, das stimmt.
Von diesem Discount.
Ja, nicht schlecht. Auf jeden Fall kann man das mal so beobachten.
Wie ist es denn bei dir?
Ja, meine Investment, die habe ich schon gesagt.
Ach, falls, CTS, ja.
Ja, schon wieder, geht ja schon los, ne, Philipp?
Nach müde kommt doof.
Nach 21 Uhr, der 22. Der Sandmann ist schon, naja, wir sollten
ich
aufhören.
Ich würde sagen, wir machen jetzt Deckel drauf. Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.